You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Geil. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne.
Unser Kampfsport-Podcast.
Unser. Natürlich. Und wir haben mal wieder Besuch.
Endlich mal wieder. Ey, lieber einer, der nicht absagt. Ey, weißt du so, der...
Ey, ich sag's euch, ich hab das gehört und ich hab dann auf einmal gedacht...
Nein, du hast damit nicht gemeint.
Ich hab aber im ersten Moment gedacht, scheiße, hab ich den Termin verpasst jetzt und so? Den laden wir auf jeden Fall nicht mehr ein. Ich so... Alter, war das jetzt heute oder was? Und so, dies, das. Und ey, dann habe ich geguckt, war doch.
Ich kann dir Ende sagen, ich kann dir sogar sagen, um wen es ging. Es ging um den Christian Hiller. Ich weiß nicht, ob er den kennst.
Ja, sicher.
Ey, super netter Typ.
Voll.
Aber kommt wohl nicht irgendwie aus dem Quark. Jo. Ich war letztens in seinem Gym, weil mein Sohn hatte da Praktikum gemacht, ein Jahr lang. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und der hat so viele Storys. Und war ja früher auch so ein richtiger Hooligan. Und dann habe ich gesagt, ey, den müssen wir mal einladen. Aber der hat jetzt 3-4 Mal hintereinander 5 Minuten vorher abgesagt. Hat sich die Sache erledigt. Aber nicht nur er, waren auch andere noch.
Ja, waren auch andere.
Aber du bist der Erste, oder ihr seid jetzt gerade beiden die Erste, der eine möchte jetzt nicht unbedingt aufs Bild, die hier auf der Besetzungscouch sitzt.
Hey, wie gesagt, ihr habt hier umgebaut, ne? Mega gemütlich auf jeden Fall.
Ist besser, ne?
Besser, viel besser. Ja, man kann sitzen richtig und so, ne? Gemütliche Sessel. Ja. Ist schon gut, gute Atmosphäre, muss ich sagen.
Ist cool. Der Nader ist wieder hier. Wir haben damals ja, als wir die Folge aufgenommen haben, war das dieses Jahr oder letztes Jahr?
Letztes Jahr.
War das echt schon letztes Jahr?
Ich glaube ja.
Ich weiß es gerade gar nicht. Also entweder Anfang des Jahres oder letztes Jahr.
Er nickt. Letztes Jahr. Da haben wir gesagt, wir müssen unbedingt nochmal, und da warst du so mega geil drauf,
auf die Geschichte
mit der Soziologie nochmal drauf eingehen. Und deswegen bist du heute nochmal hier. Jo. Und wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen gequatscht, ob wir das kurz halten können.
Ja.
Wir werden mal sehen, wie weit wir da kommen. Schneiden oder so. Oder ob wir mal runterbreaken das Ganze.
Ja, schauen wir mal. Ne. Du weißt ja hier, ne? Ist nichts gescriptet, hier geht alles.
Bevor wir anfangen, Olympia hat gestartet, habt ihr gesehen?
Ja.
Und schon irgendwie was live gesehen?
Nee, leider noch nicht. Ja? Leider noch nicht. Also, ich habe noch gar nichts geguckt. Ich bin meistens nur am Ringen interessiert.
Ja.
Maximal noch Karate, Taekwondo, Judo.
Heute ist Judo und Boxen.
Ja, geil. Boxen ist auch geil. Wie gesagt, ich gucke mir da wirklich fast nur Kampfsport an. Ringen wurde bei uns immer traditionell in der Familie geguckt. Taekwondo und so auch. Also, ich komme ja aus einer Taekwondo-Familie und auch. Paar Ringer auch dabei. Also mein Vater hat Ringen und Taekwondo gemacht, das ging bei denen im Gym beides.
Auch ein böses Ding, eine böse Kombi.
Oh, eine böse Kombo, ne? Treten und dann in die Takedowns rein. Das ist halt cool. Also Volkssport. Ringen ist Volkssport und Taekwondo hat sich dann auch so, sage ich mal, mehr oder weniger stark in Iran entwickelt. Dann Judo, das Judo auch. Da gibt es ja auch noch diesen Vorfall und so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt hattet. Es gibt ja immer wieder Probleme mit dem Regime und einigen Sportlern.
War das nicht den sie dann exekutiert haben im Iran?
Den gibt es das auch, ja.
Genau. Ernsthaft? Habe ich nichts von mitbekommen.
Genau. Da war doch noch, Dana White wollte da noch ein bisschen irgendwie Einfluss nehmen. Ich weiß gar nicht, was da vorgefallen ist. Du weißt mit Sicherheit mehr darüber. Ja. Auf jeden Fall war der im Iran ein Ringer, glaube ich. Ne? Und Dana White wollte da irgendwie was bewegen, dass sie da die Todesstrafe aufheben. Ich glaube, erzähl du.
So genau weiß ich das jetzt nicht. Es gab jetzt mehrere Leute, die auch aufgehangen wurden. Insgesamt wurden sehr viele Menschen im Iran im Rahmen dieser ganzen Demonstration in Bezug auf die Frauen-Leben-Freiheit-Bewegung umgebracht und in Gefängnisse gesperrt und wirklich heftige Situation.
Auf jeden Fall olympischer Ringer war das, ne?
Genau, einmal den. Dann gab es auch jetzt nochmal einen Karateka und so, auch olympischer Karateka und so, der auch hingerichtet wurde und so.
Alter, was ist denn los?
Scheiße. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne jetzt die Eröffnung gesehen, gestern mit Snoop Dogg. Snoop Dogg ist überall, ne? Snoop Dogg ist überall, der Typ kann machen, was er will, der ist überall und hat Erfolg. Weißt du, was ich geil finden würde? Jetzt mal kurz, um abzuschweifen. Ich meine, unsere Hymne ist zwar mega geil, ne? Aber wie geil wäre das, wenn Land Snoop Dogg bezahlt, eine neue Landeshymne zu
machen? Boah, Alter.
Ey, haben, die eine haben die sowas gemacht?
Nein. Er hat die Fackel getragen, aber trotzdem. So. Also ich denke mal, sowas fehlt auch noch.
Wieso trägt Snoop Dogg in Frankreich die Fackel?
Ja, ist geil. Er kann das halt.
Es ist halt Snoop Dogg, ne? Ja. Es ist halt einer der erfolgreichsten Rapper, Musiker.
Er kann alles.
Weltweit.
Gib ihm irgendwas, der macht.
Ich finde den super, den Typen. Ja. Aber ich frage mich, warum trägt Snoop Dogg in Amerika? Ich hatte verstanden. Aber warum in Frankreich?
Ey, ich finde,
hat er französische Wurzeln.
Ich weiß jetzt nicht. Ich gehe mal von aus, dass das Olympische Komitee da irgendwie Einfluss drauf hatte. Die wissen ganz genau, wir müssen mal ein bisschen die Werbetrommel rühren, denke ich mal. Und wen nimmst du da, wer passt am besten da rein?
Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe ein Radio gehört, heute ist Eröffnung der Olympischen Spiele. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, diese Entertainment-Sport- und Entertainment-Branche, die machen das ja auch seit einiger Zeit, wenn ihr jetzt diese neuen Saudi-Arabischen und Abu Dhabi-Veranstaltungen seht,
die knallen jetzt richtig.
Die knallen richtig Geld rein, die lassen Holyfield da im Gang mehr oder weniger wie so ein Security da rumstehen. Also das sieht schon manchmal absurd aus, weil die einfach nur so Stargebot einfach hier laden jeden ein, jeder ist da und dann zu diesen Fury in den Ngannou-Kämpfen und was auch immer. Showkämpfe und alles mögliche. Also ich stehe da so, ich finde das so ein bisschen kontrovers auf jeden Fall. Ich finde das nicht nur geil. Ich gucke es mir an, aber...
Für die Sportler ist das natürlich ein Brett, ne? Weil die verdienen halt mächtig Kohle da, ne?
Ja.
Und dann ist mal, da wirst du dann halt mal so bezahlt, wie sie eigentlich bezahlt werden müssten. Aber jetzt Ngannou nochmal zurückkommen, von dem hört man gar nichts mehr. Ist glaube ich, der Sohn gestorben oder was, ne?
Jo, das Kind war gestorben irgendwie. Das hatte ich noch mitbekommen.
Und seitdem ist
das Joshua so war nochmal auch ein böses K.O., so sage ich mal.
Jo.
Das ist jetzt die Frage nochmal,
ob der noch ins Boxen reingeht. Hat man damit gerechnet?
Nach dem Fury-Fight ja nicht. Also insgesamt hätte man ja...
Ich tatsächlich auch nicht, weil ich hatte Joshua habe ich eigentlich für den instabileren mental einfach.
Mental nicht, hat
nicht,
er oftmals...
Nicht körperlich, ein super Typ.
Instabilitäten gezeigt, ja. Das stimmt, also finde ich auch und kam jetzt aber natürlich da zurück und hat seine Klasse gezeigt.
Alter, und der war, Alter, war ein Ding, ne?
Ich habe es nicht gesehen.
Leider. Boah, ey, das war wie aus einem Lehrbuch.
Ja.
Cross wie aus dem Lehrbuch.
Aber genauso boxt er ja auch, aus dem Lehrbuch, ne? Aber wenn es dann dreckig wird oder wenn es dann irgendwie, wenn dann
gegen Ruiz.
Struggle ist oder so, dann ist Ruiz, der raus.
Mexikaner, ne? Der gar keine Ruhe gibt, ne? Und dem ja scheißegal ist, ob er mal aufs Maul
kriegt. Gegen Klitschko hat der einen krassen Fight gemacht und kam auch nochmal zurück. Klitschko kam zurück, das war auch nochmal heftig.
Der Kampf war sowieso episch, muss man wirklich sagen. Der hat auch Klitschko nochmal richtig, hat mal Respekt.
Voll. Da hat der kam der nochmal zurück, ne? Nach der Niederlage auch gegen Fury.
Genau.
Kam der nochmal zurück und hat auch echt einen guten Kampf gemacht. Hat verloren, aber wirklich einen Top-Fight gemacht. Ne?
Aber ehrenvoll, ey, ne? Muss man wirklich sagen.
Ja.
Ja, meistens sind die Boxkämpfe zu solchen Uhrzeiten, wo ich schon tief und fest schlummer.
Boah, geht so. So spät sind die gar. Weil die eben Saudi-Arabien Abu Dhabi ist, nicht wie UFC.
Genau.
Das ist auch der Grund, warum ich UFC nicht live gucke.
Ja, okay. Ich gucke es manchmal nur bei ausgewählten Veranstaltungen, sonst gucke ich es am nächsten Tag. Aber ich gucke schon eigentlich regelmäßig. Heute Abend ist ja auch Leon Edwards gegen Bilal Mohammed.
Headshot.
Headshot. Und beide haben Headshot angekündigt.
Leon Edwards, geile Sau. Hast du das virale Video gesehen, wie er wieder, ich weiß nicht, ob das gestellt ist.
Er ist gestellt.
Meinst du?
Den hat er nicht reingeschossen. Aber es gibt
zwei Versionen. Ne? Einmal einer, wie ein Handy hält und das aufnimmt und dann einmal der mit ihm...
Wir haben KI. Ich glaube nichts mehr.
Habe ich nicht gesehen, habe ich gar nicht gesehen.
Er läuft durch so einen Park und da ist so ein Basketballplatz. Er ist
am Joggen, ne?
Er ist am Joggen und dann rufen da welche, ey Leon, und dann rennt er dahin und einer wirft in den Basketball.
Jo.
Und er macht direkt Volley.
Nimmt den Volley.
Und direkt in den Korb.
Über einen ganzen Platz, ne? Von der Ecke, wo der eine Korb steht, in den anderen Korb rein.
Ja, krass. Naja.
Ey, Volley geschossen.
Jo.
Also Lottogewinn.
Ja, absolut.
Lottogewinn ist öfter.
Ja.
So, wollen wir mal Tacheles hier reden.
Kommen wir mal drauf, wa?
Du hattest damals, als du hier warst,
genau,
hast du ein bisschen gesprochen über ich glaube, du hast ja dann eine Bachelorarbeit drüber gemacht, ne?
Dein Bachelor. Genau, also ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ich muss allerdings dazu sagen, natürlich, es ist nur eine Bachelorarbeit am Ende des Tages, aber ich habe mir wirklich anderthalb Jahre oder so Zeit genommen und habe diesen Forschungsprozess, das macht man normalerweise für so eine Bachelorarbeit nicht, aber ich war vorher schon in einem Praktikum, Forschungspraktikum, da habe ich schon damit angefangen und habe das dann über so ein Jahr, eineinhalb Jahre gezogen und habe so einen echt, eigentlich einen großen Aufwand betrieben. Für so eine Bachelorarbeit ist das schon ein bisschen drüber. Und ich habe das halt mit einem, ich hatte zum Glück einen Professor, der mich unterstützt hat, Professor Kotthaus, bei dem ich auch gearbeitet habe in der Zeit. Und schöne Grüße an der Stelle. Und die haben mich da unterstützt mit einem professionellen Forschungsteam. Das heißt, ich konnte immer wieder rankommen mit meinen Daten und die dann vorstellen und präsentieren. Man macht das normalerweise so bei professioneller Forschung, dass man das eben in der Gruppe bespricht und auch die Auswertungen in der Gruppe vollzieht, damit das sozial validiert ist. Also ja, die Daten. Die Auswertung, dann hat man so ein bisschen mehr, sag ich mal, verschiedene Perspektiven auf das Material und dadurch konnte ich schon für dieses Bachelor-Niveau, sag ich mal, eine relativ professionelle Forschung für dieses Niveau, was ich zu der Zeit hatte, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Mhm. Wenn ich das jetzt lese, merke ich natürlich die Schwächen und so alles, wie das auch bei Fights ist. Ne? Wenn man 3 Jahre später auf seine Fights zurückguckt, dann sieht man natürlich, boah, was habe ich eigentlich da gemacht?
So. Ja, aber ich würde das gar nicht so, unter Zweifel stellen, weil nur eine Bachelorarbeit ist gut. Weil du musst mal sagen, du musst einfach mal sehen, was du da rein investiert hast. Und das ist ja schon, das hört sich schon gewaltig an.
Ja, also das macht mir auch Spaß, das muss ich dazu sagen. Ich habe das für mich so gefunden im Leben und Soziologie insgesamt und habe das wirklich, wirklich gerne gemacht, mache das immer noch. Ich bin jetzt in unterschiedlichen Forschungsprozessen seitdem schon gewesen. Mhm. Das war so das erste größere Ding. Danach war ich in verschiedenen anderen Sachen in Bezug auf Fußballfanforschung oder in Bezug auf, aktuell mache ich Forschung zu Liebesbeziehungen und Paarbeziehungen. Und Kohabitation, den Aspekt der Kohabitation. Erzählen, ne? Ja, glaube ich. Rough Rider hier. Ganz, ganz spannende, Rough Rider ganz spannende Sachen. Also
das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ey, ganz kurz dazwischen gegrätscht, habe ich letztens auch ein Video gesehen mit dem Knochenbrecher. Cracking Chris,
ja genau, da habe ich mich jetzt schon zum zweiten Mal knacken lassen auf so Veranstaltungen, wo ich arbeitsmäßig unterwegs war. Diesmal war ich auf dem Splash.
Ja.
Splash ist ja also einer meiner Lieblingsfestivals. Ne? So, wo ist das? Das ist in Gräfenhainichen, das ist im Osten.
Ah, okay.
Ich liebe ja den Osten. Ich finde es da immer total geil. Das Splash ist auch mein absolutes Favorite Festival. Da hatten wir schon super krasse Abenden. Verrückte Sachen schon passiert. Ich arbeite ja auch, habe ich ja schon gesagt, für Kool Savas.
Ja.
Der ist ja eine Legende. Und insbesondere auf dem Splash kommt das auch immer wieder so, sage ich mal, der hat auch schon mal das Splash gerettet, sagt man so. Der ist dann für Nas eingesprungen. Nas hat seinen Flieger verpasst.
Oh, fuck.
Und dann haben die kurzfristig Savas gefragt. Ja. Und Savas ist dann eingesprungen.
Ist ein guter Tausch. ist ein guter Ersatz, sagen wir mal so.
Es ist immer episch. Ne? Es ist immer episch. Und der Savas, der reißt auch immer so krass ab. Mit Savas und Sido waren wir auch riesen Abriss.
Weißt du, wen er getroffen hat?
Und wir zelten immer da. Also wir zelten. Also dieses Jahr haben wir leider nicht gezeltet, weil angeblich der Zeltplatz, da ging es dieses Jahr nicht. Aber wir zelten eigentlich jedes Jahr auch da. Wir campen da also da und dann haben wir da
Spaß. Richtig Festival, ne?
Ja.
Weißt du, wen er getroffen hat?
Wen?
Afrop.
Ah, cool.
In der Kneipe.
In Hamburg.
In Hamburg, ja, in der Bullerei. Bei Tim Melzer.
Ah, alles klar, krass.
Super entspannter cool. Typ.
Ja, ja.
Ein bisschen gequatscht so. Ja. Meine Perle kennt die Musik von ihm. Ja. War auch in Essen noch auf dem Konzert bei dem.
Ah, Wahnsinn.
Ja, und da war und er sagte so, war ein tolles Konzert. Und er sagte, ne, war voll scheiße.
Ja, hat er gesagt.
War voll scheiße. War nicht gar nicht so voll. Aber der war vorher auch in Köln und in Düsseldorf.
Ja, alles klar.
Und dann auf einmal Essen. Ne?
Ja. War nicht so.
Ne? War nicht so geil, sagt er. Ich war später noch im Publikum, sagt er, hab noch Dinge verschenkt, weil ich so froh war, dass die Leute alle so gut drauf waren und so.
Ja, Essen ist eigentlich auch eine Hip-Hop-Stadt gewesen, aber das hat sich so ein bisschen, sage ich mal, aufgelöst mit den Jahren leider.
Ja, ich denke mal, wenn der in Köln gewesen ist, dann in Köln und so, das ist Großstädte.
Absolut.
Ne? Da wird halt richtig Abriss gewesen sein.
Absolut. Ja, und grundsätzlich, also zum Beispiel Savas ist auch immer sehr unzufrieden mit seinen Auftritten oftmals, also sehr, sehr selbstkritisch, ne? Und dem ist das auch sehr wichtig, dass er immer wieder, sage ich mal, dass er wirklich auch performt. Ne? Das ist richtig persönlich wichtig.
Wie bei Sportlern, selbst wenn du gewonnen hast, hinterfragst du deinen
Gang. Alle sagen geil und er sagt, nee, da an der Stelle war was falsch.
Und dann bleibst du auch on top.
Ja, genau.
Wenn du nämlich nur die Ja-Sager um dich rum hast und du sagst alles super, dann wirst du nachlässig. Das ist scheiße. Genau.
Ja, King of Rap, ne? Das bezeichnet er sich und auch andere Leute aus der Gegend. Also er mehr oder weniger für mich hat er auch Goat-Status, was Deutschrap und auch Rap insgesamt angeht. Auch die Ami-Rapper und so. Ich finde die Ami-Rapper oft live nicht so stark. Gibt wenige. Busta Rhymes und so sind schon krass, finde ich teilweise. Aber gibt auch viele, die kommen halt, so diese neuen New-School-Sachen, Playboi Carti und sowas. Wenn ich das sehe, die schreien da einfach nur ein bisschen rum. Und Ja, aber die, und verkaufen das als Kunst. So,
ne? Ja, die Jugend von heute steht darauf. Ne? Ja, also die, die meine Tochter hört, kann ich nicht hören.
Playboy Carti?
Nein, nein, hier die, so, die ganzen neuen, okay, Deutschrapper da.
Ja, okay.
Kann ich nichts mit anfangen. Ja. Aber das ist eine andere Generation, weißt du?
Man nannte, Moritz nannte den auch, also die Zuschauer sehen nicht, aber Moritz sitzt hier und der nannte den auch hier Playboy Bacardi. Playback Bacardi. Playback Bacardi, ja, genau.
Ja. Travis Scott war jetzt, glaube ich, auch hier unterwegs.
Auch Schrott, ne? Schrott, ja, ja. Schrott, absolut.
Ja, kann ich auch nichts mit
anfangen. Deshalb höre ich mir, Flex so gerne an.
Also auf Platte, ja, finde ich die alle geil, ne? Ich finde auch Playboy, Playback Bacardi finde ich auch, finde ich live, finde ich auf Platte gar nicht schlecht. Ich höre einige Songs und so. Das ist zwar New School, hab mich jetzt auch endlich mal so an die New School Sachen rangetraut, so, ne, Gunner oder was auch immer, Trippy Red und all diese Leute, die ich vorher, ich habe das alles gemieden, muss ich ein bisschen sagen, da bin ich ein bisschen so, wie soll man sagen, konservativ noch eingestellt und habe das aber jetzt ein bisschen gebrochen, finde die auf Platte auch gut, aber dann, wenn ich die live sehe, dann denke ich mir, Alter,
ist das? Digga, das ist genauso, wenn du mit irgendwelchen Rockbands oder Popbands oder was, ne? Manche sind echte live, richtige, ja, Säue, ja, so wie Dings hier, wie, ja, wie Foo Fighters, Alter, da geht so abrissmäßig, ja, und dann hast du so Coldplay, habe ich auch im selben Festival gehört, und die hören sich genauso an wie auf Platte, ne? Aber da kommt nichts rüber, da kommt gar nichts rüber. Wenn du ein Fan bist, ist das cool.
Ja,
ich bin jetzt kein Coldplay-Fan, genau, da hört man dazu angehört und denkst so, und ich war aber auch kein Foo Fighters-Fan, aber nach dem Auftritt war ich immer ein
verdammter Fan. Das ist so, manche kriegen dich nach dem Auftritt, danach ist es
ja, das ist ja, das.
So ist er, ja.
Bevor wir jetzt gleich wieder so zurück zum Kampfsport kommen, ja, warum ist eigentlich Nickelback so verhasst?
Aber in den USA nur, ne?
Ja, generell so, ne?
Nee, in den USA, das ist hier rüber.
Also ein paar Lieder sind gar nicht mal so schlecht.
Pop-Rock, also ich, wahrscheinlich, kommerzialisierter Pop-Rock und
meinst
so.
Aber deshalb?
Die sind nicht schlecht.
Ich finde die auch nicht schlecht.
Ich finde Nickelback auch gut.
Ja, ich finde manche ganz gut.
Aber das ist so, in den USA zieht das so, weißt du, das ist so, das geht dann viral, da geht dann rum, ja, und dann müssen alle auf den Zug mit aufspringen.
Ja, ja, ist Trends, scheiße. Das sind nur Trends, ne? Das ist halt so. Und die Rockbands und viele Bands haben immer dieses Problem natürlich der Kommerzialisierung. Ne? Dieser Punkt, wo das so, sage ich mal, erfolgreich wird, ist sowas, wo so viele Fans immer sagen, okay, da bin ich dann raus.
Ja, ist genau wie Toten Hosen.
Genau.
Ne?
Genau.
Guck mal, die sind dann so, irgendwann wirst du so groß, genau. Alter, da gehst du nachher, ja, mit
Toten Hosen waren schon immer scheiße. Tut mir leid. Aber Lemmy von Mütter hat damals gesagt, wenn du Mainstream bist, hast du was falsch gemacht.
Ja, die waren auch Mainstream.
Ja, er sagt, dann hast du was falsch gemacht. Wenn dich alle geil finden, dann hast du was falsch gemacht.
Nein, nein, die finden ja nicht alle geil, aber die entsprechenden Leute finden dich geil. Aber ey, Mutter hätte auch eher Kult, was los. Ja.
So, komm, wir kommen zurück zum Kampfsport.
Ja, machen wir das mal.
Soziologie, Kampfsport.
Kampfsport und Soziologie.
Kampfsport und Soziologie. Ja. Erklär das mal für die, so für Nasen.
Also ich würde erstmal erklären, was Soziologie überhaupt ist. So, ne? Das ist ja nicht jedem ein Begriff so. Und Soziologie ist die systematische Untersuchung von Gesellschaft. Also man hat Wissenschaft, man hat wissenschaftliche Methoden entwickelt und arbeitet immer weiter an diesen wissenschaftlichen Methoden. Also jeder Forschungsprozess hat immer ein Methodenkapitel. In diesem Methodenkapitel muss man sich auch mit der Forschungsmethode auseinandersetzen, wie man eben Gesellschaft untersuchen kann. Es gibt verschiedene Wege, verschiedene Forschungsrichtungen. Es gibt die quantitative Sozialforschung, das heißt alles, was so Statistik beinhaltet, große, das sind oftmals so diese ganzen repräsentativen Studien, ne, die dann eben Fragebögen und Leute müssen dann mehrere Fragen beantworten und dann kann man die sehr gut quantifizieren, die Daten. Ne?
Mhm.
Aber es gibt auch die qualitative Sozialforschung, das ist da, wo ich mich eher verorte.
Mhm.
Und da führt man entweder Interviews mit den Leuten, also ähnlich so, wie ihr das auch macht gerade, aber wissenschaftlich.
Professioneller.
Auf der wissenschaftlichen Basis.
Genau, also genau, anonymisiert. Alles muss anonymisiert werden. Es dürfen keine Rückschlüsse auf die Person gegeben sein. Aber es gibt natürlich auch Daten. Zum Beispiel, man kann auch eine Fernsehsendung oder so eine öffentliche Fernsehsendung auch als Daten, sage ich mal, transkribieren. Man muss immer alles transkribieren. Das heißt, das ganze Interview musst du da sitzen und abtippen.
Man muss auf jeden Fall eine Menge Fremdworte kennen.
Also quasi so nach dem Motto, so wie damals Schulze-Erdl. Ne? Wir haben 100 Leute gefragt.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Ja. Geht eine Menge Zeit drauf. Ne?
Geht eine Menge Zeit drauf und du musst alles transkribieren. Das heißt, du musst das in eine Datenform bringen. Das heißt, du hast Kopfhörer auf und so ein Tretpedal. Und dann denkst du, das waren die ersten Sachen, die ich als Praktikant machen musste. Ne? Dann geben die dir einfach nur Interviews und dann musst du die hören und dann musst du alles abtippen. Und das sind 4 Stunden Gelaber manchmal. Also 3-4 Stunden Gelaber und nur ein Interview. Und du hast manchmal 20 Interviews.
Also konzentrieren kannst du dich auf jeden Fall.
Ja, genau. Du musst dann mehrere Zeit da stehen erstmal. Erstmal drücken die dir auch nur diese Aufgaben rein. Ne? Transkribieren, scannen und so eine Scheiße.
Ey, sagt er, dann kommst du da hin und sagt, Alter, du musst jetzt hier gleich transkribieren. Jawohl.
Boah, Alter. Heftig, ne, auf jeden Fall. Aber meine Favorite-Forschungsmethode ist die, die ich auch hier gemacht habe, und zwar das ist die Ethnographie. Ethnographie ist was ganz Spannendes. Es ist so ähnlich wie Ethnologie, also beziehungsweise die koloniale, also diese kolonialen Typen, die dann durch die Welt gereist sind und so und mit Schiffen und dann irgendwo eine fremde Kultur erforscht haben. Mhm. Das ist Ethnologie. Und Ethnographie ist das Gleiche, nur du hast ein Problem, du bist nicht fremd. Du bist nicht ganz so fremd, weil das bei einer fremden Kultur, da bist du viel reflexiver. Das heißt, du hast
viele Dinge auf,
viel mehr, weil die fremd sind, die kennst du nicht. Die fallen dir dann auf.
Ja.
Und bei der Ethnographie, so wie wir sie machen, sind es normalerweise gesellschaftliche Felder, die auch bekannt sind. Also ich beim Grappling zum Beispiel, da kenne ich ja alles. Das heißt, ich muss mich künstlich befremden und das ist eigentlich so eine große Schwierigkeit.
Eine Unmöglichkeit, oder?
Eine Unmöglichkeit nicht, weil dafür gibt es eben auch die anderen. Du bringst ja das, ich schaffe ja Daten, mhm, und die Daten, mit denen komme ich ja in mein professionelles Forschungsteam und für die ist das alles fremd.
Komplett Neuland, ja, okay.
Lebe ich auch von deren Analysen. Also es sind nicht alles dann nur meine eigenen Gedanken, sondern das ist auch immer, Teamwork.
Ja, macht voll Sinn.
Weil wenn ich darüber gucke, entdecke ich vielleicht voll wenig, aber die entdecken da viel mehr.
Ja, wir nennen das bei uns in der Firma anlagenblind. Du gehst da durch, so leichte Undichtigkeiten, die fallen dir nicht mehr auf. Wenn jemand Neues durchgeht, sagt, was ist da?
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das ist einfach eine analytische Stärke, die man hat, wenn man feldfremd ist.
Ja, okay.
Man muss sich künstlich befremden. Und es hilft natürlich, eigentlich ist das als Thema für mich gar nicht so geeignet, weil ich bin eben so feldnah. Mhm. Eigentlich sind so Sachen geil, wo du in so ein komplett neues Feld gehst. Also ich habe einige Ethnografien mir dann durchgeguckt, zum Beispiel von Judith von der Heide. Coole Ethnographie, da geht die zum Beispiel 5 Jahre, also sie hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, geht dann 5 Jahre, lebt die dann unter Ultras von einem Erstligaverein, die kann dann halt nicht öffentlich machen, welcher das ist, weil das muss alles anonym sein.
Ja, ja, klar. Ja,
erstmal da reinkommen, ne?
Erstmal da reinkommen und das alles, bei der Ethnographie sind die interessanten Prozesse, also wie komme ich da rein, den Feldzugang beschreiben, wie habe ich den Kontakt geknüpft, all diese Sachen schreibst du in Feldprotokollen nieder, mhm, und schaust immer wieder da drauf und gehst immer wieder neu ins Feld und das ist immer so ein konstanter Wechsel zwischen Schreibtischarbeit und Feldarbeit. Dann geht man ins Feld als Forscher, Forscherin und dann erhebt man halt die Daten oder man wird Teil des Feldes. Also der eigene Körper ist das Messinstrument. Und es ist alles sehr subjektiv, deswegen ist es auch manchmal wissenschaftlich kontrovers, wie viel Gültigkeit die Daten haben. Aber ich finde eben, man kann nur darüber oftmals bestimmte kulturelle Sinnhaftigkeiten, Bedeutungsstruktur erkennen, wenn man selber ins Feld geht, wenn man wirklich selber teilgenommen hat. Und so nennt die sich auch. Teilnehmende Beobachtung. Das ist also,
Du bist jetzt quasi aber kompletter Pionier, gerade was Grappling jetzt betrifft. Oder gab es sowas vorher
gab's
schon mal?
Gab es nicht.
Ne? Mit Sicherheit nicht. Ne?
Also, gab es nicht, genau.
Gab es sowas über eine schlagende Kampfsportart vorher? Über Boxen zum Beispiel?
Ja, genau. Also und es gab das im Boxen, das habe ich natürlich alles im Vorfeld alles gelesen, mich damit auseinandergesetzt. Es gibt eine sehr interessante Arbeit, ethnografische Arbeit auch von Louis Vacon.
Mhm.
Das ist ein Bourdieu-Schüler, das sagt jetzt hier nichts, aber
Franzose.
Franzose.
Ja, guck mal hier.
Und der ist nach, glaube ich, Chicago gegangen und hat da im Ghetto gelebt und hat dann dort 5 Jahre auch, also immer dieser Zeitraum für eine Promotion, ja, die machen das dann als Doktorarbeit.
Okay.
Und in diesem Zeitraum hat er da gelehrt später, ist da auch geblieben und hat dann da in einem Boxgym, also in so einem richtigen Ghetto-Boxgym angefangen zu trainieren, als totaler Anfänger. Und hat dann diesen Prozess dann erhoben und hat darüber hinaus, über das Sportliche hinaus, halt die Bedeutungen herausgearbeitet eben. Ne? Dieser Sozialraum, also Bourdieu und so, die haben diesen Begriff des sozialen Raums so stark geprägt, dass der Raum über das, sage ich mal, Materielle so hinausgeht und diese symbolischen Ebenen besitzt. Und das hat der halt herausgearbeitet, was das eigentlich alles, dieses Leben in diesem Quartier für eine Bedeutung hat, ne? Also im Ghetto zu leben am Ende des Tages.
Ja, guck mal, hätte er gar nicht so weit fahren müssen, ne? Hätte er einfach nach...
Chicago ist schon eine Hausnummer, ne?
Ja, aber nach Marseille zum Beispiel, das reicht. Mhm. Ne?
Haben die auch. Auch der Bourdieu-Schüler, also es gibt auch andere Bourdieu-Schüler, Eribon, wie der heißt, weiß ich jetzt nicht genau.
Du kannst hier alle Namen reinhauen, ich werde das nicht googeln.
Genau, also die haben auch einige Sachen in Bezug auf Frankreich auf jeden Fall auch gemacht. Ja, aber er hat explizit Chicago gemacht. Warum, weiß ich jetzt nicht genau, was die Motivationen dahinter sind.
Okay.
Aber das heißt Leben im Ring auf Deutsch. Mhm. Das ist auch ganz geil geschrieben, ganz anders. Die französische Soziologie ist ganz anders als die deutsche Soziologie.
Wird sowas als Buch veröffentlicht?
Ja, Leben im Ring. Kann man, habe ich auch zu Hause, habe ich glaube ich aktuell dem Kollegen aus dem Gym geliehen.
Mhm.
Und kann man sich durchlesen, weil die Franzosen schreiben ganz anders. Die schreiben so fast so so, die, so erzählerisch wie so eine Geschichte, wie ein Roman fast liest sich das. Ne?
Na guck mal, ich brauche den jetzt. Ich brauche noch ein gutes Buch für den Urlaub, das hört sich ganz gut an.
Leben im Ring, sehr interessant, okay. kann man sich reinziehen, auch wenn man jetzt nicht soziologisch interessiert. Die deutsche Soziologie ist hart, ne? Die deutsche Soziologie ist so richtig strukturiert in Kategorien, in Typen und immer verweben mit anderer Wissenschaft und mit Theorien und finde ich viel geiler, weil du weißt, wo du dran bist. Ne?
Mit Querverweisen und so.
Immer natürlich, ne? Und bei diesem Vacan, Style von Vacan und so, da liest du das so und du musst dir selber irgendwie dann verstehen, also ich finde, man muss da selber viel mehr reininterpretieren, als bei der deutschen harten Soziologie. Das finde ich, liegt mir halt auch selber viel besser. Das ist irgendwie viel für mich strukturierter, auch in der Art und Weise, wie das dargestellt ist. Richtige Typen und Kategorien und so habe ich das dann auch selber gemacht.
Das ist nicht so günstig, das Buch, du.
Was kostet denn?
36 € und.
Na gut. Wie viele Seiten?
Guck, ich habe keine Brille auf, aber ne, ich kann mir halt aufsetzen. Aber
ist kein dickes Buch.
Okay.
Aber ist ein wissenschaftliches Buch, muss halt ja. seinen Preis. Wir haben in Deutschland eine Buchpreisbindung. Meine Tochter arbeitet in einem Verlag, deshalb weiß ich das. Ne?
Ah, guck an.
Deshalb müssen die einmal so eine Seite abknicken und sagen, Mängelexemplar. Ja, das kannst du billiger kaufen.
Ja, cool. Oh, gute Tricks.
Gibt es denn irgendwelche neuen Errungenschaften gerade, was so den Kampfsport angeht? Weil ich kriege immer so, manchmal versuche ich mal so ein paar, ja, sage ich jetzt mal so Impressionen aus dem Internet mir herauszusuchen, dass ich mit dem Chris mal so ein paar Themen habe. Und dann taucht ja meistens, also wirklich zu 80% immer irgendwelche News auf, Kampfsport und dann immer in Bezug mit Rechtsradikalen. Ne?
Yeah.
Das ist ja immer so ein brandheißes Thema, irgendwelche Underground-Clubs in Sachsen oder so.
Du brauchst auch gar nicht so weit gehen.
Und, ja gut, aber da taucht immer so auf. Gibt es denn irgendwelche neue Erkenntnisse gerade, was Kampfsport angeht? Weil ich meine, wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, wo ja alles auch ein bisschen moderner und peppiger ist und auch die Herangehensweisen. Wir hatten uns letztens auch drüber unterhalten, so wie man Sachen beibringt.
Hast du gerade peppiger gesagt?
Peppiger, ja.
Peppiger?
Ich bin 46, ich darf peppig sagen.
Du darfst ja peppig noch sagen, okay.
Gibt es da so neue Sachen?
Hippe Sachen. Hippe,
so richtig knorke Sachen?
Ja, was meinst du jetzt genau? Also, ob es da eine Studienlage zu gibt oder so?
Ja,
oder?
Die Studienlage, du hast gerade gesagt, es gab auch eine Niederschrift, glaube ich, über das Boxen.
Ja.
Die wird ja schon ein bisschen länger sein.
Ja, aber, die ist älter, ja.
Ja, aber jetzt so diese neuen, sag ich jetzt mal, Errungenschaften,
Phänomene
wie man
oder was, ne?
Gibt es da Unterschiede? Nein.
Also da gibt es gar nichts zu. Also das Feld ist völlig neu und völlig unerforscht, kann man sagen. Also mit dem Grappling war das die einzige Arbeit, die ich selber geschrieben habe, die ich sonst nicht kenne. Also sonst habe ich nichts dazu gefunden. Mhm. Es gibt mehr oder weniger auf deutschem Gebiet eine Arbeit zum MMA. Mhm. Michael Stark heißt er. Auch gute Sachen von Robert Gugutzer Schüler, den ich auch bei mir, womit ich auch meine Arbeit theoretisch gerahmt habe. Die machen viel Körpersoziologie, also Sportsoziologie und Körpersoziologie, so nennt man das. Und das passt also sehr gut, weil eben natürlich körperlich, es ist also Grappling ist super körperlich, deswegen brauchst du eine körpersoziologische, theoretische Rahmung, so nennt man das. Ist es aber auch nicht so wichtig, aber es gibt zu diesem Feld nicht so viel. Also es gibt echt wenig dazu, was da abgeht, wie das so ist, ne, mit irgendwelchen Vereinen, wo irgendwelche Rechte rumrennen oder was auch immer, das gibt es gar nicht. Also es ist ein absolut neues Feld.
Ich denke, da geht auch keiner mit hausieren. Wenn ich sage jetzt, ich habe eine Gruppe von 30 Leuten, davon sind 6 rechts. Also die Eingruppierung in so einem Verein oder was, aufgrund irgendeiner Einstellung, seid jetzt religiös oder seid jetzt politisch oder so, das wird ja nicht stattfinden. Weil in einem Verein, ist A, erstmal gar nicht dafür da, sich um den Scheiß überhaupt zu kümmern, ne? Und B, werden die meisten Leute, ne, wenn du dir jetzt nicht gerade in den Tattoos erkennst oder was, ne, oder wenn du am Outfit erkennst, dann wirst du die Leute auch nicht, das sind ja eh die Schlimmsten, die ihr nicht erkennst. Also
du erkennst sie gar nicht.
Nazis in Nadelstreifen oder so.
Also weißt wir du? Haben alle unsere, also wie auch bei uns erkennt man, kann den Leuten ja nur mehr oder weniger vom Kopf gucken.
Das ist eben das Schöne,
du hast die Rushguards an,
genau.
Was weiß ich, was weißt du, bis du die Leute ja auch wirklich kennst, da müssen die auch ein gewisses Niveau, die müssen ja mehrere Jahre dann da sein, bis du wirklich nah wirst mit den Leuten und eng wirst.
Ja, du unterscheidest ja auch. Du unterscheidest ja auch zwischen Spartanern jetzt bei euch oder bei uns Monkeys oder Mitgliedern.
Ja.
Genau. Das ist so, also das ist der, dieser enge Kreis, der immer da ist, mit den Leuten, wo du weißt, die du anrufen kannst und sagst, Alter, fahr mich mal zu einem Interview oder, oder komm mal vorbei, ich will umziehen. Und da sind...
Wenn man selbst die Namen, du weißt ja manchmal die Namen erst ab einer gewissen
Zeit. Ey, wir verarschen, Stefan und ich, wir verarschen uns die ganze Zeit. Weil ey, mittlerweile habe ich mir da angewöhnt, mir die Namen aufzuschreiben. Ja, okay. Und Stefan sagt immer, wer war das nochmal? Ich sag, rate doch mal. Wir machen ja schon Spaß.
Ja, draus, ne? Ich sag ja.
Also wir geben immer Spitznamen. Also
ich sag den Leuten aber auch immer, pass auf, ich merke mir dann erst nach 3 Monaten. Ja, weil
genau.
Darunter bringt er nichts.
Das sag ich ja. Ne? Und deswegen weißt du ja gar nicht, wer die Leute genau sind. Weißt du, du kannst auch nur diesen Abschnitt deren Lebens sehen, den die mit dir da teilen. Mehr weißt du nicht. Gut, man kann dann nochmal, wenn man die irgendwann bei Insta hat, vielleicht kann man so ein bisschen sehen, was die posten oder so.
Genau,
das
genau, genau.
Drauf schließen lassen, genau, was für genau, eine politische genau. Einrichtung die haben. Genau. Aber das ist einmal sehr interessantes Thema und auf der anderen Seite eigentlich finde ich es persönlich auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite sehr wertvoll, dass wir unterschiedlichste Charaktere haben, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten kommen, unterschiedlichste politische Einrichtungen und dort trainieren wir alle zusammen und es juckt nicht, wir haben eine gute Zeit und dann gehen wir nach Hause.
Ey, und du hast den pädagogischen Ansatz in der ganzen Geschichte, weil ich kann Leute eventuell doch noch auf eine vernünftige Bahn bringen, wenn die mal merken, ach guck mal, der Nader, ne, der kommt Dings, der sieht komisch aus, ne? Jo. Sieht exotisch aus, ist aber ein total geiler
Typ. Exotisch
aus. Ja, Mann, komm, ey, was ist los? Ganz ehrlich, die Typen kommen an und sagen, ein Barträger, ist scheiße. Ja. Ne, oder was? Ne.
Genau, dann soll der besser mit mir abhängen, Alter. Weißt du, was ich meine? Dann soll der mit mir dreimal rollen und fertig, weißt du? Und sollen wir zusammen trainieren oder ich kann denen vielleicht auch noch helfen. Oftmals kommen die ja so Jungs, die so meistens aus diesen, sag ich mal, Hooligan rechts angehauchten Feldern kommen oder so, die sind ja meistens, können so ein bisschen Striking, Grappling meistens gar nicht und deswegen bringt ihnen das ja auch was und vielleicht kann man die auch von dem Film wegholen, so weißt du?
Hast du schon mal so weit mitbekommen? Ich meine, ganz aktuell, ich piepe ihn jetzt weg, den Namen, haben wir hier diesen Tom Hype.
Ja.
Ich weiß nicht, den kennt ihr mit Sicherheit auch.
Ja, klar.
Ich habe immer nur mitbekommen, Thorsten war ja da immer so ganz hinterher und hat gesagt, hier, den müsst ihr mal einladen. Dann habe ich mal irgendwann, das ist schon 2-3 Jahre her, mit ihm kurz telefoniert und dann sagte er, ja, aber die Nummer ist bald nicht mehr aktiv, weil irgendwie das LKA, so, what? Dann habe ich mich auch von ihm so ein bisschen distanziert, aber ich bekomme so mit, also ich bin jetzt nicht so in der rechten Szene so unterwegs, aber muss man sich nicht so ein bisschen outen? Dass es aktiv wird, das habe ich von ihm also noch nicht so mitbekommen.
Ja, sehr interessant, dass du das ansprichst. Also das ist auch eine Sache, die mir auch schon seit längerer Zeit durch den Kopf geht, insbesondere in Bezug auf Tom, weil ich ihn persönlich kenne. Ich mag ihn persönlich gerne. Und
Soll ich den Namen piepen oder sollen wir den drin lassen?
Ihr könnt den gerne drin lassen.
Okay, lassen wir drin.
Ihr könnt den gerne drin lassen. Also es ist also so, wir seit einiger Zeit trainieren wir ja auch... Also bei uns ist ja als Trainer jetzt neu. Beim letzten Mal habe ich das ja noch nicht gegeben. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, wir ziehen nach Duisburg, bla bla. Ja, ja. Wir sind tatsächlich jetzt nach Duisburg gezogen.
Kommen wir auch noch gleich zu.
Ne? Genau, wir ja wahrscheinlich noch zu. Ne? Und haben noch, klar, Les, Kalle und ich geben Training nach wie vor. MMA und Luta Livre. Und Les hat auch so eine neue, so ein Gentle Grappling eingeführt. Das ist jetzt so.
Finde ich übrigens eine super Idee.
Genau, für nur Technik, ohne Rollen.
Richtig gut.
Auch für Leute, also, die verletzt sind oder was auch immer.
Ja, super.
Und man hat danach die Möglichkeit zu rollen, wer noch rollen möchte.
Genau.
Und wer das will, wer verletzt ist oder was auch immer, der kann dann halt nur am Techniktraining teilnehmen. Eine Stunde gebündelt Technik und danach kann man nach Hause oder man kann danach weiter rollen, wenn man will.
Das ist ein gutes Ding.
Gentle Grappling hat er auch gut gedacht.
Auch ein geiler Name auch.
Finde ich auch. Ja. Find ich auch. Mhm. Und auch am selben Tag findet bei uns MMA Fundamentals statt. Das ist auch nach dem ähnlichen Prinzip. MMA, nur ohne Sparring für
Mach gleich Werbung, lass uns bei dem Thema bleiben.
Alles klar. Tom Hype. Eddie Müller ist ja bei uns Neutrainer von Vogelheim.
Der Boxtrainer, ein guter Mann.
Sehr guter, exzellenter Boxtrainer. Hat einen Boxstyle, dadurch, dass er ja Leute für Bernackel, Nicole Schäfer für Bernackel vorbereitet.
Sehe ich immer bei ihr.
Und auch einen exzellenten Kampf gemacht hat natürlich bei Bernackel nochmal an
war
der
richtig,
Stelle.
War wirklich gut,
Mit den Körpertreffer, glaube ich, sie runtergeschickt. Das war top gemacht, top vorbereitet von Eddie, top umgesetzt von Nicole. Und trainiert ja auch den Tom für, King of the Streets.
Da wollte der Chris übrigens auch mal mitmachen.
Ja, geil.
Nicht wirklich.
Zwei Jahre her. Ja. Da ging das noch einigermaßen.
Ja, erzähl.
Und dadurch hat er auch sein Boxing, sein Boxstyle, das sowieso sowjetisch eh angehaucht ist, was ich eh finde ich fürs MMA.
Das eh russische Wurzeln.
Bietet, ne? Genau, über die Rein-Raus-Bewegung finde ich es eigentlich ziemlich.
Ist Russe?
Russische Wurzeln.
Achso, ja. Okay.
Genau. Und Kasachstan, glaube ich, ne? Oder
Kasachstan. Wegen Müller-Boxing.
Der Vater ist
Tadjike und die Mutter ist Ukrainerin. Der Vater, witzigerweise, der Tadjikisch ist dem Persisch super ähnlich und der hat einfach mit mir auf Tadjikisch geredet und ich habe den einfach verstanden und wir konnten uns verständigen, war crazy. Und also, wie gesagt, das Boxen mit dünnen Handschuhen oder mit gar keinen Handschuhen baut der super geil um, so dass auch unsere MMA-Leute davon profitieren können.
Ja, ja klar.
Es verändert sich ja so viel. Wir haben es ja bei Jake Paul gegen Mike Perry jetzt auch gesehen, dass der im Boxen keine Schnitte hat. Aber gibt dem mal noch die Clinch-Situation dazu. Gibt dem mal noch, ne, aus dem Clinch mal einen Uppercut oder so, genau, dazu. Dann verändert sich das Spiel fundamental. Und die dünnen Handschuhe eben.
Ganz,
ne?
Andere, ey, ganz anderes. Die dünnen Handschuhe machen dazu einem komplett anderen Spiel.
Ganz genau, ganz genau. Und da ist der Tom halt bei, der trainiert halt bei Eddie. Und jetzt ist auch die Frage, der Tom war jetzt bei uns noch nicht, der ist halt auch im Knast etc. Aber mit sowas müssen wir uns, finde ich, auch auseinandersetzen als Verein. Ey, wie wird das? Der kommt ja irgendwann raus, der trainiert ja bei Eddie. Ich finde es, ich habe gar kein Problem persönlich damit, wenn er bei uns trainieren würde. Ich weiß nicht, wie das die anderen sehen.
Der Sportler an sich, nur mal dazwischen zu grätschen, der Sportler an sich hat mit den meisten gar kein Problem. Genau. Das Problem ist, die als die Verein, als genau. Dings, wenn du als Verein, wenn du das Ding betreiben willst, du musst damit Geld verdienen, ist ja halt die Frage, wenn sich irgendeiner auf dich einschießt, nimm mal nur die scheiß Bildzeitung an, wenn die sich darauf einschießen würde, Alter, da kriegst du kein Bein mehr auf den Boden. Das ist einer der größten Nachteile in der ganzen Geschichte, weil diese Geschichte, keine Politik, keine Religion, keine Scheiße auf der Matte, einfach nur Sport. Wir als Sportler sehen das alle so fast.
Ja, vor allem auch, wenn Menschen irgendwann sagen, ey, pass mal auf, was ich vor 10, 15, 20 Jahren gemacht habe, war totaler Bullshit. Natürlich verdienen wir eine zweite Chance, dass du dann sagst, ey, alles gut. Ich habe immer nur so, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der rechten Szene. Ich habe aber mal mitbekommen, dass gerade so, wenn die aussteigen, dann auch richtig Probleme haben auch mit der rechten Szene. Und das ist
wie bei Rockern auch.
Ja, und das habe ich jetzt öffentlich von Ihnen noch gar nicht so mitbekommen. Kann also, aber auch sein, dass ich einen falschen
Ball habe. Also soweit ich weiß, ne, ich weiß jetzt nicht genau seinen geschichtlichen
Bild. Ja, weißt du, wir sollten ihn dann einfach mal irgendwann selber zu fragen.
Ihr solltet ihn wahrscheinlich selber dazu fragen, aber soweit ich weiß, war der mal hier und da in linken Gruppen oder in rechten Gruppen oder so unterwegs oder was auch immer, hat sich da aber, ich glaube, das ist in seiner Jugend gewesen. Das hat mit den heutigen, mit seinem heutigen Leben nichts mehr zu tun. Okay, der ist jetzt nochmal straffällig geworden in irgendeiner Art und Weise und so, ne? Aber seien wir doch mal ehrlich, das kann doch nicht sein, dass man in einem Kampfsportgym jemanden, weil der mal straffällig geworden ist, kommt natürlich auf die Strafe an. Aber dass wir jemanden aufgrund Straffälligkeit und weil der in der Jugend Scheiße gebaut hat, sagen, ja gut, der ist jetzt vom Training ausgeschlossen, obwohl der sich machen will, das ist seine einzige Chance vielleicht im Leben und ich soll dem die dann verbauen oder was und seinen einzigen Zugang wieder zu ordentlichen Menschen, dem soll ich dann sagen, ey, ja komm, weil dann die Bild-Zeitung irgendwas sagt. Ey, ganz ehrlich, dann muss man auch mal vielleicht ein Risiko nehmen, finde ich, und sagen, weißt du was, ich mag den persönlich, ich halte was von dem, ich gebe dem die Chance, wenn er dann versemmelt, okay, weißt du, was ich meine? Aber die Chance, finde ich, ist wirklich wesentlich, dass man sagt, ey, ich reiche dir meine Hand.
Das ist ein sehr guter Ansatz von dir, finde ich auch, wie gesagt, aber nur das Problem ist, also die der Sport an sich hat, dann nehmen wir mal nur MMA, Grappling an sich ja noch nicht mal so, aber wir nehmen nur einen MMA, wie lange das gedauert hat, auf diesen Level zu kommen, wo das jetzt ist, von der Anerkennung her. Ja. Ne? Und wir sind ja noch relativ weit unten in der Liste. Ne? Ja. Da wird alles noch ein bisschen mehr werden, so Orgas wie Octagon oder so. Ja. Die tun ja so unheimlich viel dafür, wenn man jetzt mal denkt, dieses Stadion-Event oder was, ne, in Deutschland.
Ja. Das wird absolut riesig.
Das wird richtig durchrütteln.
Ja, ja.
Ne?
So, und da habe ich ja schon mal so ein bisschen so meine Bedenken geäußert, weil ich denke ja immer so ein paar Schritte weiter. Ne? Mhm. Da wird jetzt Christian Jungwirth, Stuttgart, Stuttgarter Szene gegen Christian Eckerling, Frankfurt Eintracht-Szene. Ich habe so dass die Befürchtung, also das wird ein geiles Event, definitiv. Die Bude wird auch voll.
Ey Jungs, haben wir den Griff da.
Ja, ja. Nein, das meine ich nicht. Ich habe nur so die Befürchtung, dass dann so die Hooligan-Szene aufeinander trifft und dass das wieder so ein bisschen in Bezug auf MMA gleichgezogen wird, dass sie sagen, siehste, guck mal, MMA zieht doch.
Ja, glaube ich nicht.
Aber ich sag dir, wie ich das sehe, ist, ich finde, wir sollten da drauf nicht gucken, ey, die Medien haben uns von Anfang an, wir sind hier seit Ewigkeiten im MMA.
Ja, ja, ja.
Wir kommen ja noch, also ihr ja noch länger, aber ich auch seit 13 Jahren oder was. Und damals war das ja noch so verpönt. Die werden doch immer, man kann doch nicht immer in die Position gehen, boah, was sagen jetzt die und immer so auf diesen, immer so rumlaufen durch die Welt. Ey, die weißt du, die jetzt, wo das Mainstream ist, springen die auf den Zug drauf. Guck mal, ich komme aus der Hip-Hop-Welt. Mhm. Und bei uns war das so, wir wurden gemieden, bis wir nicht mehr zu meiden waren. Bis das nicht mehr ging, bis Hip-Hop so groß war, dass keiner mehr was sagen konnte. Und jetzt, sorry, lecken alle Eier.
Yeah.
Weil dann wollen sie hier Interview, da, dies, das. Aber ey, das hat echt lange gebraucht und die wurden wirklich klein gehalten von Medien, immer noch. Aber du, man kann als so eine, wir sind auch ein bisschen eine subkulturelle Strömung, ist jetzt, wäre jetzt, würde es zu weit greifen, das
wird
zu erklären.
Wird ja ein Stück weit gefeiert.
Und
ne?
Es ist auch nicht schlimm, finde ich. Das ist die Frage, wie man das bewertet. Eben Kampfsport stellt einer der archaischsten Lebensformen dar, die wir so auf der Welt in dem Mainstream noch akzeptieren, sage ich mal, ne? Die so irgendwie akzeptiert ist eine Grenze. Wir sind hart an der Grenze, so finde ich.
Ja, ja.
Und die Frage ist, wie will man das halt, wir haben das ja mehr oder weniger auch mit in der Hand, wie wir unsere Welt gestalten, wie wir unsere Arbeitswelt, wenn das auch eine Arbeitswelt wird, wie wir die mitgestalten. Und ich finde, das ist halt die Frage, wollen wir uns das so ein bisschen bewahren, so dieses rohe, archaische, da kann auch jemand einen Spruch machen, guck, dieses Sean Strickland oder alles in der UFC hat, was er alles von sich gibt. Guck mal, was er alles von sich gibt. Guck mal, als Sozialwissenschaftler und als Philosoph sehe ich das ethisch als problematisch an, die Aussagen, die er macht, in Bezug auf LGBTQ und Queerness und so, dass er sagt, du, da jemand sagt, du bist verantwortlich für alle Schlechte in der Gesellschaft und so.
Ja, das ist ja eben Bullshit. Das ist ein richtiger Redneck.
Das ist ein Redneck. Das ist der Rednecks Bullshit-Style. Keine Frage. Aber die Frage ist, will man sich das nicht trotzdem bewahren irgendwo, weißt du, wo das eine Welt ist, wo im Mainstream immer mehr, sage ich mal, auf Sachen der sozialen Gerechtigkeit geguckt wird, dass es einen Teilbereich gibt, wo ein bisschen mehr unter gewissen Regeln, unter ein bisschen ausgedehnteren Regeln etwas möglich ist, was woanders nicht möglich ist, wo Menschen möglich sind, die woanders nicht möglich sind, wo Menschen Aufmerksamkeit bekommen, medial, auch vielleicht finanzielle, vielleicht auch Geld verdienen, wo es ihnen vielleicht sonst nicht möglich ist.
Ja,
das ist im Hip-Hop sehr wichtig gewesen. Aber das ist auch im Kampfsport sehr wichtig.
Also die Geschichte mit Strickland und dergleichen ist einfach so, das ist einer der wenigen, gehen wir zurück auf den Fußball, da hast du auch keine Typen mehr. Die Jungs sind alle glattgebügelt, die wissen, wenn man Interviews gibt oder so. Jo. Da zeigt keiner mehr, die sind wie ein Lego-Block. Da ist nichts, das ist keine Kante, die nicht da sein sollte.
Kartoffel auf die Eins.
Und dann hast du eben Strickland, der sagt eben Dinge, die nicht, der sagt eben das, was er meint, was seine Einstellung ist. Gut, seine Erziehung, seine Blase, in der er aufgewachsen ist. Ich finde es jetzt okay. Man muss das nicht feiern, man muss das aber nicht überbewerten.
Ja, sehe ich auch.
Ich finde, das wäre ein witziger Typ, wenn er irgendeinen Navy SEAL zusammenhaut. Alter, wie willst du das vergleichen? Also ein professioneller UFC-Kämpfer gibt dem scheiß Navy SEAL ein Messer, da sieht er anders aus.
Sagen wir mal so,
aus.
Wenn er vor dir steht und solche Sachen äußert, du musst ja nicht mit ihm übereinstimmen.
Ich würde doch nicht mit dem diskutieren.
Aber trotzdem kann man die Leute ja sprechen lassen. Ja. Ne? Ich meine, wir sind ja eine Demokratie. Und ich bin weit entfernt, ein Trump-Supporter zu sein, aber trotzdem finde ich den unterhaltsam, wenn der manchmal irgendwelche Sachen labert. Ich finde es unterhaltsam und ich lasse ihn labern. Also, ob ich ihn mag oder nicht, das bleibt ja
ein. Also das ist ja eins, es gibt einfach Dinge, die muss eine Demokratie aushalten, sonst ist das alles nicht echt.
Yeah.
Wenn das nicht aushält, wenn einer so dumme Sprüche macht oder irgendwie labert, seine Meinung von sich gibt, muss ich das akzeptieren können, ist eine Demokratie, der muss das aushalten.
Ja. Ja, und wie gesagt, deswegen denke ich, so jemand wie Tom, ey, ich würde jederzeit mit dem trainieren, ich weiß nicht, wie das andere bei uns sehen und so, ich spreche jetzt in erster Linie für mich. Und ich habe den jetzt öfters kennengelernt über einen Eddie, über einen Moritz und ich verstehe mich sehr gut mit dem.
Aber der macht doch nur King of the Streets, ne?
Der macht King of the Streets, der macht Bare Knuckle, soweit ich weiß, und der ist auch Boxen nicht abgeneigt. Der hat auch mal MMA, glaube ich, gekämpft.
Ja, ich meine, der war mal bei
Eckerlin. Der will kämpfen, Alter.
Der war mal bei Eckerlin mal. Der war mal im MMA.
Weißt du, der war schon überall. Der war bei Bottrott im Kings Gym.
Ja.
Da hat er mal einen Trainer, glaube ich, gemacht oder eine Ausbildung wollte er da anfangen. Dann habe ich ihn damals bei Markus Adam gesehen. Oder davor war er bei Markus Adam mal im MMA-Ruhrkorps.
Komm, ich bitte, uns kommen die gar nicht.
Frankfurt, ja. MMA Spirit war er kurz.
Ich bin so ein sympathischer Typ. Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, ich doch.
Hör mal, also wie gesagt, ich finde, die Leute wollen irgendwie einen extremen Lifestyle haben. Ne? So scheint mir das bei so einem Typ wie Tom. Ne? Der will ob der Hooligan oder was auch immer, wo man auf eine Acker geht oder was auch immer, irgendwie hat man diesen, das Bedürfnis zu kämpfen oder was auch immer man will, Kampf.
Dann hast du drin, dann hast du halt drin und manche wollen das halt immer extrem haben.
Und deswegen, ansonsten verliert man die Leute an die Extremisten. Wenn man nicht schafft, diese Leute, sage ich mal, denen gewisse Möglichkeiten zu geben, ey, komm, lass uns zusammenarbeiten, lass uns zum Team werden, lass uns irgendwie miteinander trainieren und cool sein, dann kann es sein, dass man die dann wirklich an die, auch andere Jugendliche, ich rede jetzt nicht von Tom, sondern insgesamt, es gibt Leute, die leben auch an dieser Grenze. Und besser, die sind auf unserer Seite der Grenze, als auf der anderen.
Also wenn du die rüber verlieren. Du kannst dich alle mitnehmen, aber wenn du
das Gros mitnehmen kannst. Einen einzigen so. Ne? Ey, guck mal, ich komme aus dem Hip-Hop und Rap. Ich kenne das ja selber. Ich kenne die schlimmsten Leute, lernst du kennen. So, ne? Die können aber relativ nett sein. Das heißt natürlich nichts. Man kann das natürlich moralisch anders bewerten. Aber insbesondere für den Kampfsport finde ich es relevant zu sagen, ey, wir gucken uns das genau an. Komm erstmal, wir geben dir die Chance. Baust du Scheiße, fliegst du raus. Da sind wir knallhart. Es gibt ja auch ganz andere Sachen. Ich finde das nämlich im Kampfsport-Kontext, er ist ein guter Trainingspartner. Ich habe ihn ja schon gesehen, während Corona haben wir hier und da auch schon mal zusammen trainiert. Ist ein guter Trainingspartner. Und ich finde es wirklich eigentlich ein Unding, dass Leute teilweise auch von den Behörden oder so, wenn die dann mit so jemandem wie Tom abgelichtet werden oder der beim Training ist, dann kriegen die massive Probleme. Teilweise, ne? Das ist also auch beruflich für die Leute ein Risiko, wo ich sage, ey, das ist zwar okay, dass die Leute da nochmal genau drauf schauen, aber man muss dann auch sich wirklich, man darf sich da kein Pauschalurteil, finde ich, erlauben, sondern man muss den Fall wirklich tief prüfen, sehr gut prüfen und genau gucken, ey, ist das gerade gerechtfertigt, dass ich diesen Menschen so stark verurteile? Oder hat der mal in der Jugend Scheiße gebaut, ist jetzt ganz anders drauf und will sein Leben irgendwie führen und leben. Da muss man genau hinschauen, bevor man sagt, ey,
grundsätzlich ist das ja so, du kannst den Leuten halt nur vor den Kopf gucken. Die meisten lassen dich wissen, was sie dich wissen lassen wollen.
Ne? Klar.
Aber ey, lass uns das Thema mal außen vor machen. Lass uns auf die Studie zurückkommen.
Okay, ich würde noch ein Thema sagen, dann können wir wechseln. Weil ich finde, es gibt Fälle, da kann man sofort sagen, ey, die Leute müssen aus dem Verein sofort raus. Zum Beispiel, wenn jemand sich so sexuelle Belästigung gegenüber Frauen oder irgend sowas.
Ja,
da finde ich, da gibt es keine Diskussionsgrundlage. Da sollen die Leute sich verpissen. Oder wenn die beispielsweise Trainingspartner verletzen öfters. Also wenn das vorkommt, wenn die es nicht schaffen, ihre Affekte und ihre Gefühle und ihre Emotionen zu kontrollieren.
Gehören nicht in
den
Sport.
Gehören nicht in den Sport. Dann geht woanders hin.
Ja.
Das sind so Sachen, wo ich sage, ey, da ist eine klare Grenze, da ist eine klare Linie.
Ja.
Raus. Andere Sachen gibt es zum Beispiel, da muss man vielleicht mal quatschen und reden. Zum Beispiel hatten wir ein paar Mal den Fall, also einmal den Fall, muslimischer Typ wollte nicht mit Mädeln trainieren.
Ja, das hast du öfter mal, ja.
Genau, so da musst du vielleicht mal ein bisschen reden mit den Leuten, vielleicht trainieren sie am Ende doch mit Frauen. Damals hatten wir das so mit Les zusammen entschieden, also einmal habe ich da ein bisschen zwischen vermittelt, weil ich weiß, zum Beispiel, ich habe ja auch Cousinen im Iran, die geben mir auch keine Hand und ich bin ja auch ein Mann.
Mhm.
Viele,
selbst deine Cousinen, nicht?
Ja.
Krass.
Viele, also die machen dann so, ne, und legen dann die Hand aufs Herz und so. Und ich habe dann auch, okay, gesagt, okay, alles klar, so, ne. Und man darf das nicht falsch verstehen.
Ist die Kultur.
Oftmals ist das so, genau, ist die Kultur. Das heißt nicht, weil viele verstehen das dann auch falsch, weil sie eben muslimische Männer auch oftmals falsch frame, denken, ja, das ist jetzt frauenfeindlich. Das kann sein, dass der Typ frauenfeindlich ist, aber vielleicht, aber nicht in dieser Situation, weil das Nichtgeben der Hand ist nicht, weil die Frau weniger wert ist, weil das verstehen oft viele, ne? Wenn die sagen, aber der gibt mir jetzt nicht Hand, der denkt, ich bin weniger wert, weil das Hand so, weil Handgeben so ein Respekt darstellt, aber das ist eine falsche Interpretation, weil das Nichtgeben der Hand ist deswegen, weil der Kontakt, also Berührung schon sexualisiert wird, also ist eine intergeschlechtliche Berührung könnte eine sexuelle Komponente beinhalten oder so, ne? Und dadurch machen die das dann nicht. Der Typ hatte dann geheiratet, ist irgendwie religiöser geworden und so und wollte irgendwie seine Religion praktizieren und wollte nicht dieses Mädchen abwerten. Wurde aber falsch verstanden, hat zu Spannungen geführt, haben wir drüber geredet und haben wir in den Griff gekriegt, haben aber gesagt, ey, wir können darauf achten, dass du nicht so oft mit der zusammen trainieren musst, aber wenn es keine anderen Trainingspartner gibt und wenn das gerade, wenn jetzt gerade relevant ist, dass du mit der trainierst oder der Trainer sagt, hör mal, du trainierst mit der, dann trainierst du mit der.
Und was hat er gesagt?
Okay.
Krass. Weil ich stelle mir vor, ne, eine Hand geben ist schon was anderes, als wenn du mit einer Frau, sagen wir mal, wenn du bei der Frau in der Guard bist, ne?
Aber du hast
das ist ja schon extremer, ne?
Du hast eine unheimlich sexy Hand, muss ich sagen. Ja,
weiß ich. Du, es gibt ja Handfetischisten, Fußfetischisten. Da gibt es die unterschiedlichsten
Wasch, ne?
Nicht nur der.
Der Felix auch. Sagt, ja.
Frau Hände und Füße geht
gar nicht. Frau muss kleine Füße haben. Eine Frau muss klein, wenn also die große Füße hat, ist sie raus sofort. Egal, wie gut die aussieht.
Also ich hatte mal einen Kollegen, der war extrem Fußfetischist. Der hat auch 10 Jahre großartig keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt. Der ist immer im Puff gefahren, hat sich mit Füßen einen runterholen lassen.
Also mit den Füßen? Ist ja auch clever, weil das dauert mächtig lange.
Ja, aber der geht richtig steil drauf. Ne? Der war auch so asozial unterwegs. Der ist dann, wenn er mal irgendwo beim Dönermann stand und vor ihm war eine mit Sandalen, hat er am Handy rausgeholt und ein Foto gemacht und ist dann nach Hause.
Das
und dann
ist dann wieder Belästigung, ne? Absolute sexuelle Belästigung.
Naja, ja. Da kommen wir jetzt auch mal zurück.
Wohnung,
so, Ziel.
Ja, warte mal, ganz kurz nochmal. Nein, du darfst sofort. Aber man muss auch nochmal sagen, hier mit der Hand geben, ist in Japan ja auch nicht anders. In Japan wird sich verbeugt, da wird das respektiert.
In Asien an sich wird die Hand nicht gegeben. Verbeugen sich die Leute.
So. Ja? Also ich sag mal so, genau, es sind kulturelle Differenzen oder so, ne? Und dann kann man da mal vermitteln. Das geht noch. Aber es gibt Sachen, wie gesagt, die gehen gar nicht. Und da sind wir auch konsequent auf jeden Fall, so wie eigentlich jeder Verein. Ne? Keiner würde sexuelle Belästigung oder so dulden.
Nein, du musst einfach. Konsequenz ist der Schlüssel für alles in dieser ganzen Geschichte. Genau. Damit die Leute gleich wissen, woran die sind.
Genau.
Weil du gibst denen einfach einen Frame, in dem die sich sicher bewegen können.
Ganz genau. Regeln, Regelset, Ruleset, ne? Was gibt den Leuten Entspannung.
Genau.
Wenn die wissen, das sind klare Regeln, da können wir uns dran orientieren.
Und so sieht's aus.
Ja.
So. Endergebnis der Studie, beziehungsweise der Weg dahin war ja jetzt schon eine harte Nummer. Aber das Ergebnis, was hast du aus dieser Studie rausgezogen?
Also, was ich da rausgezogen habe, ist einmal mehr oder weniger, also ich habe Kategorien, also ich habe mit einer Grounded Theory gearbeitet, das führt jetzt zu weit zu erklären, das ist eine Methode.
Haltet für uns Deppen einfach.
Ja, man muss das Material kodieren. Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie ich das ausgewertet habe. Ich habe dann diese Daten, einmal Interviews mit Leuten und einmal Feldprotokolle, wo ich selber ins Feld gegangen bin, mitgemacht habe.
Du hast dann aber Grabbler.
Beobachtungen gemacht habe.
Du hast Grabbler, also
nur Grabbler.
Genau, aus der Szene?
Nur Grabbler, ja, okay. Auf verschiedenen Matten, auf Open Mats, auf verschiedenen Vereinen und so, etc. Ja,
okay.
Und und hab dann also quasi Kategorien. Bei der Grounded Theory hat man immer erstellt, kommt man dann zu Kategorien, also man erstellt Codes, man wertet die Daten aus und erstellt Codes, die den Sinngehalt quasi extrahieren von dem jeweiligen Abschnitt, den man vor sich hat.
Okay.
Und dann arbeitet man erstmal mit den Codes. Und die Codes, also man kodiert das Material komplett durch und die Codes ergeben dann sowas wie eine Matrix. Also du siehst dann quasi, was kommt immer wieder vor? Also welche Sachen, die geschehen immer wieder? Dann sind das Hinweise darauf, das ist so ein Hinweis, wo es hingeht. Und das ist so, das zeigt dann irgendwann, die wesentlichen Phänomene ergeben sich aus den Daten. Glaser und Strauss, die diese Methode erfunden haben, die sagen auch mehr oder weniger, das Material spricht zu dir. Meinen die natürlich nicht, dass das jetzt redet, aber das deutet auf bestimmte Dinge hin und die kann man sich dann nochmal genauer
angucken. Und die extrahierst du raus dann.
Die extrahierst du raus. Und ich habe dann, und dann irgendwann kommst du im besten Fall zu einer Kernkategorie.
Mhm.
Diese Kernkategorie hat dann die Eigenschaft, die anderen Kategorien auch alle mit zu erklären. Also ein Element, was alle diese verschiedenen Kategorien miteinander in Verbindung setzt und nochmal das Phänomen wesentlich erklärt.
Und im Grappling war diese Kern.
Und im Grappling war diese, also Kernaussage mehr oder weniger, dass es sich um eine hierarchisierte und hierarchisierende Gemeinschaft das handelt.
Mhm.
Und dass die permanent dabei sind, Körper und Bewegungen rational zu hierarchisieren.
Wie er jetzt anguckt. Ich bin noch eben bei den Codes im Kopf.
Nee, aber das heißt, hierarchisieren heißt jetzt ständig.
Ich erkläre jetzt einfach weiter und dann ergibt sich das so ein bisschen. Das ist jetzt also die Kern.
Eine hierarchische Struktur ist mir schon klar. Ja. Ne? Aber wie das jetzt auf die Grappling-Bewegung runterzubrechen.
Für euch wird alles klar sein, weil ihr seid selber aus dem Kontext. Das ist für euch nichts Besonderes. Also es wird jetzt nicht so sein, dass ihr, das sind jetzt die absoluten krassen Erkenntnisse, sondern das ist ja eher was für die Wissenschaft, also das bezieht sich auf das für die wissenschaftliche Hörerschaft. Ne?
Machen wir
Kampfsport, die werden sagen, ja gut, das weiß ich alles. Ne? Wie gesagt, okay, das beginnt mehr oder weniger die erste Kategorie, die ich herausgearbeitet hatte, war eben eine grundlegende Überzeugung oder ein Glaube an die Effektivität und an eine Kampffähigkeit. Also das ist eine ganz wesentliche, fundamentale Grundlage dafür, dass ich sage, okay, dieser Trainer oder diese Person, der vertraue ich auch, sage ich mal, meine Körperbewegungen an. Also die darf darüber entscheiden, die bestimmt, was wir beim Training machen.
Da hast du dann eine hierarchische Geschichte dann. Mhm.
Das ist natürlich erst, das ist schon auch ein Aspekt der der hierarchischen Geschichte.
Es geht um die Effektivität, Kampffähigkeit.
Genau.
So diese ganze Geschichte. Das ist ja im Moment auch ein Riesenthema auch. Ne? Weiß nicht, ob du vom Sven Groten manchmal die Reels siehst. Ja. Ne? Der erzählt ja auch viel schlaues Zeug da drin. Ne? Das sind die Dinge, die man alle weiß schon, ne? Aber der bringt das halt nach außen jetzt mal. Ne?
Was meinst du jetzt genau zum Beispiel? Was bringt der zum Beispiel daraus?
Zum Beispiel hier, dass jetzt alle sagen, ja, du kannst Techniken lernen, wie du willst, ne? Du musst aber kämpfen lernen. Ne? Mhm. So, um das mal ganz minimal runterzubrechen. Ja. Ne? Und das erzählt er auf eine ganz gute Art und Weise, dass er sagen muss, Leute, lasst eure Kinder kämpfen lernen.
Ne? Ja, ja, okay, ja gut, der muss natürlich auch werben für seinen Verein. Ne?
Das eine schließt das andere ja nicht aus, nur ja, der macht klar. Das auf eine ja, schlaue Art und Weise.
Nur einmal mitgekriegt, ich glaube, das war auch in Bezug auf dieses Attentat da in Mannheim, oder weiß nicht, ob das genau explizit darauf in Bezug war, aber es gab so ein Ding mit Polizeikräfte und so, die trainieren sollten, Kampfsport trainieren sollten. Und da weiß ich aber manchmal nicht, ob das nicht eine kampfsportliche Hybris ist, und eine Übertreibung der eigenen Fähigkeiten.
Ich würde sagen, eine gesunde Mischung.
So wie auch Strickland sagt irgendwie immer Navy SEAL, bla bla bla. Nee. Immer, Bro, die haben ganz andere Systeme. Mhm. Chill mal dein Leben. Auch Polizeieinsätze haben eine ganz andere Logik. Die können wir jetzt nicht, weil wir jetzt dreimal einen Rear Naked Choke gemacht haben,
das
können wir jetzt nicht sagen, wir können jetzt den Polizisten sagen, wie die da ihre Arbeit zu machen.
Das kannst du darauf nicht runterbrechen, weil erstmal habe ich, weiß ich nicht, einen Taser, eine Knarre, einen Knüppel, Gas.
Ganz genau.
Das und ich werd nicht versuchen, hier mit, weiß ich nicht, wie zum Riesenhonk in einen Konflikt zu gehen. Ne? Ja. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dann schieße ich lieber weg.
Zum Beispiel.
Und das ist mit den Navy Seals genauso. Genau. Ne? Der Sniper sitzt, sitzt 400 Meter weit weg.
Ja, ne? du kannst Navy Seals jetzt nicht mit dem MMA-Kämpfer vergleichen. Ich meine,
wir
haben ja auch die Polizeiarbeit gesehen. Es war ja auch eine Polizist, der dann den Attentäter ausgeschaltet hat.
Ja, ja, genau.
Das war auch schon. Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie scheiße ist, in diesem Zusammenhang von beeindruckend zu sprechen, aber ich glaube, der hat das relativ gut gemacht. Ich kann das gar nicht beurteilen, ob diese Reaktion von dem.
In dieser Situation so zu handeln, ne?
Ist Chaos.
Das können nur ganz wenige. Jo. Das kann dir auch keiner beibringen. Du kannst ein bisschen, du kriegst die Skills mit oder so, ne? Klar. Ja. Und in dem Moment dann abzurufen, da ziehe ich so den Hut drüber. Und vor allen Dingen musst du mit der Geschichte auch leben, den Typen weggeschossen zu haben. Ne? Auch wenn er an deinen Kollegen gegangen ist, ne? Gar keine Frage.
Ja,
das kommt ja dann erst wahrscheinlich erst viel, viel später kommt er das dann im Leben. Jetzt hat der Typ jetzt überlebt. Ne?
Ja.
Sind wir uns ehrlich, in Frankreich, in England hätte der nicht überlebt.
Ja, die Frage ist auch für mich eben, wissen die Grappler oder die Kampfsportler, ich meine, die leben in Kampfsportkontexten in erster Linie, ne? Wissen die überhaupt was von der Realität auf der Straße, von einem Einsatz oder von einer echten Schlägerei oder so? Die meisten Grappler, wann waren die denn jemals in einer Schlägerei?
Das war was Andy Konda sagte, in Bezug auf überhaupt auf über Kampfsportarten, sagte er, die meisten von denen können nicht mal im Kölner Karneval eine ordentliche Schlägerei überleben, von zum daher. Beispiel, ne? Ja.
Also ich denke mal, das ist eine Mischung von dieses, ich weiß, ich bin gut, sagen wir mal jetzt im Grappling, und weil ich gut im Grappling bin, weiß ich oder schätze ich mich ein, dass ich wirklich jede Situation meistern kann.
Aber genau
kann.
Das ist diese Kategorie.
Und das ist der Fehler. Ja. Fehler.
Weißt du, wo wir die meisten, wir haben echt viele Polizisten bei uns im Moment. Weißt du, wie wir die zu der Überzeugung kommen sind, das ist was, wenn wir zum Beispiel an einer Cage-Wall arbeiten und du drückst den ran und so. Und ich sage, dann ist es halt cooler, zu deinen ganzen anderen Geschichten, die du hast, zu wissen, wie ich mich hier verhalten muss.
Mhm. Absolut.
Ne?
Absolut. Auch die Auseinandersetzung auf einer, eben diese voll intensive, also Vollkraft, ne? Voll Widerstand, und dass man dann die Sachen durchdenkt. Klar, Kampfsport ist eine super Sache, auch für Polizisten insbesondere, aber es ist eben diese Überzeugung, und da sind wir wieder bei diesem Punkt eigentlich, Überzeugung von Effektivität, dass ich in Es ist ein Glaube in erster Linie. Es ist nichts, was ich wirklich unbedingt getestet haben muss in einer Welt außerhalb der Mathe.
Genau,
aber
genau.
Aber ich nehme
genau
an, ich gehe so durch die Welt mit dieser Art und Weise, boah, ich fick jeden, Alter. Also, weißt du, damit ja, gehst du irgendwann Dings, rum.
Ey, das ist ein Junge. Bei mir ist das so, bei mir ist das so, ich weiß, ich kann nicht jeden Kampf gewinnen, um Gottes Willen. Ja. Wie gesagt, ich bin eh ein alter Knochen. Darum geht es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, das wird für jeden keine leichte Nummer.
Aber das ist aber auch der positive Effekt, den Kampfsport hat. Ja. Er verschafft dir ja ein gesundes Selbstvertrauen. Und wenn du, jeder weiß, wie er früher war als Kind. Ja, als Kind, du warst in so einem Jean-Claude Van Damme-Film, kommst raus und warst, denkst du, boah, jetzt könnte ich direkt loskloppen. Dieses Gefühl, was du hast,
absolut,
spielt dir ja eine falsche Sicherheit vor. Ne?
Eigentlich schon, du weißt es nicht, aber du bist davon fest überzeugt.
Ja, weil du im Training hast es gemacht, hat geklappt.
Aber es ist genauso mit diesem Master Ken Black Belt. Das machen nicht nur Grappler, sondern das haben alle auch, diese Bullshit-Kampfsportarten, arbeiten mit dieser selben Überzeugung von sich. Ja klar, ich mach dann das und so und dann, dann fällt der, ne? Oder was auch immer. Also das ist also eine ganz wesentliche Sache. Ich glaube daran, dass diese Sachen funktionieren. Im Grappling nun ist das nochmal spezieller, finde ich, weil die beziehen sich auch wirklich, und das habe ich in den Interviews gemerkt, die beziehen sich nicht nur auf das eigene Training, sondern es hat eben diese Ebene, die machen diese Mythologie auf, von Gracie an, dass der da in der UFC alle auseinandergenommen hat, bis jetzt, die erwähnen das wirklich, das spielt für die eine Rolle, dass die etwas machen, was sich schon in diesem...
bewährt hat.
Was sich bewährt hat. Ne? Ja, und das machen die aktuell und das spiegelt sich eben auf das allgemeine Lebensgefühl.
Das auch die Leute, die an der Tür gearbeitet haben, die aus dem Grappling kommen, die werden dir alle sagen, das war okay. Ja.
Aber ich sag das ja auch, habe ich aber beim letzten Mal gesagt, das hat mir viel gebracht. Re-Naked Choke, jemanden fixieren, jemanden kontrollieren.
Genau.
Sicher, das hat alles seinen Stellenwert. Aber ich habe auch schon an der Tür, Kollege von uns wurde mit 40 Stichen nur abgestochen.
Alter, wenn
angestochen. Ist nicht gestorben, aber.
40?
Da bringt dir am Ende des Tages deinen Re-Naked Choke nicht.
40?
Ja, klar.
Ja.
Und hat überlebt.
Fuck, und hat überlebt. Riesentier, aber wusste auch nicht, was der genommen hat. Sich dann irgendwie mit dem Feuerdingens, mit diesem, weißt du, diese Wärme. Dieses riesige Wärmeding versucht, aber hat dann halt irgendwann den Körper aufgegeben.
Ja.
Und das sind eben die Sachen, das sind Realitäten auf der Straße, die kannst du auch nicht mit Grappling. Manchmal spielt dir das Grappling dann auch einen Strich durch die Rechnung. Ich habe letztens nämlich so ein Ding, zieht dir einen Strich durch die Rechnung, habe ich letztes Mal so ein interessantes Ding gesehen, wo hier so Jeff Chen und so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, MMA-Fighter und dieser Sensei Seth, die waren dann bei so einem Ding, wo dann professionelle Messerkämpfer auf die getroffen sind. Ah, die wurden alle 30, 40 Mal abgestochen. Also angestochen.
Ja,
so. Die haben das dann so gezählt und die haben die in einem Raum kämpfen lassen.
Ja.
Und deswegen, manchmal spielt die dann auch das Grappling ja einen Strich durch die Rechnung, weil der andere wechselt die Hand mit dem Messer und dann ballert der da rein. Und deswegen, es ist nicht so einfach, wie man kann das so sagen.
Einer von den Jungs war damals, einer von den Jungs war auf dem Schützenfest, hat die geprügelt und dann hat der Typ dann halt, hat ihn gebissen halt, in Kontakt gehalten hat, ne?
Ja.
Ich sagte, okay, das ist anders, ne?
Finger ins Auge,
Straßenfights
sind was anderes und man muss wirklich, da muss man eine längere Zeit in Einsätzen gewesen sein, an der Tür gewesen sein oder was auch immer, damit man über Einsätze und sowas reden kann. Wenn man beides kann, wenn man die Erfahrung hat auf verschiedenen Ebenen, gut, dann kann man versuchen, die Aspekte zusammenzuführen, ne, zu gucken, was genau funktioniert auf der Straße, was funktioniert vielleicht nicht. Das muss man dann selbstständig und für sich theoretisieren.
Ja, aber nehmen wir mal an, wenn einer mit dir runtergeht, ne, kommst du nicht in Panik, ne? Und wenn du ein MMA-Kämpfer bist und dir halt einer aufs Maul, ne? Du hast schon echt viel aufs Maul gekriegt.
Ja.
Das
macht dich nicht
schockiert dich nicht. Wie so ein Otto-Normalverbraucher, der sagt, der kriegt eine Backpfeife und friert erstmal ein.
Aber so, aber so ist das auch bei Kampfsportlern manchmal. Also wenn ich da so einen 15-jährigen Essener Street-Typen bringe.
Ein Talahon, ne?
Angeblich so ein Talahon oder was auch immer, ne? Ist jetzt ein bisschen, ist eigentlich kacke, ne? Ist wie N-Wort und sowas.
Wirklich?
Ey! Finde ich schon. Also ist wie das N-Wort, so, was vor unseren Augen entwickelt wird, so, ne? Wir kriegen das jetzt so Dinge, wir
so, glauben, dachte, dass so es die eine
Kategorie gibt. Nein, von hat, Menschen, ne?
Das hat irgendwie immer einer einkategoriert und die ganze Scheiße geht jetzt viral, wie alle springen wieder.
Ja, ich kenne diesen Song.
Alle mit auf.
Es ist wie Kanake oder so, ne?
Okay. Was für eine Sprache ist das? Arabisch, oder was?
Talahon ist auf Arabisch und heißt eigentlich komm her.
Yeah.
So, dann gab es so einen Song, so ein TikTok-Song, da sagt der Talahon, ich gebe dir einen Stich, bin der Patron.
Ja. Bei Mediamarkt, die beiden
da. Und irgendwelche Idioten, die nicht, genau, die beiden da. Und irgendwelche Idioten haben gedacht, Talahon, ich gebe dir einen Stich, bin der Patron. Talahon heißt also, die haben gedacht, Talahon ist sowas wie ein Name oder so eine Bezeichnung.
Das habe ich jetzt auch gedacht.
Und haben dann gedacht, okay, das sind Talahons, weil die sagen, Talahon, gib dir einen Stich, bin der Patron.
Ja.
Aber es heißt nur, komm her, ich gebe dir einen Stich, ich bin der Patron. Und dann haben das da zwei Jungs da in einem Saturn abgespielt und oh, alle mega Leute peinlich, feiern, die sollen abgeschoben werden oder was auch immer, bla bla, weil die da Musik in einem scheiß Saturn abgespielt haben. Alter, ich bitte euch, ne, manchmal diese...
Ja, aber trotzdem ist schon peinlich. Ich find's.
Ja, aber hey, alle, die so schreiben, na, da ist er, Tastenkrieger.
Ja, Tastenkrieger, ganz genau. Hinterm Keyboard sind die alle wild. Also, das sag ich. Und jetzt hole ich mal einen 15-Jährigen, ich benutze mal das Wort Talahon, 15-Jährigen Talahon. Ja. Vielleicht nicht die Talahons jetzt, weil die, wir haben die euch so lächerlich, lächerlich erklärt. Aber so lächerlich sind die gar nicht. Die werden klein gemacht.
Die Schattenboxer,
so, ne? Schattenboxerei, aber du, hol mal so einen 15-Jährigen. Hol mal einen 15-Jährigen, ich hole dir einen 15-Jährigen aus Essen-Altendorf, tu den mal neben dem besten Grappler in Deutschland und guck mal, was passiert und wie der den besten Black Belt so klein aussehen lässt. Innerhalb von kurzer Zeit. Einfach, weil er die Straßenmentalität inkorporiert hat. Das habe ich schon oft gesehen.
Bester Black Belt?
Da haben wir einen.
Bring den mal
ran. Bin ich der beste Black Belt, um Gottes Willen. Gut,
aber du bist ein Black Belt.
Übertriebenes Beispiel, ne, bester Black Belt. Aber es gibt Lila. Beispiele, wo die Leute irgendwie, was weiß ich, aus dem Kampfsport kommen, Judo oder was auch immer gemacht haben. Und dann treffen die das erste Mal auf so einen Street-Typen, der auch mit dieser Street-Mentalität ankommt. Und auf einmal verändert sich auch die Gefühlslage und alles, was dazugehört.
Du, da geht ja immer so. Das ist ja normal. Ne? Ja. Also damit musst du nur dealen können, ne? Man darf die nicht auffressen.
Das sind Realitäten Geschichte. Auf der Straße, die beziehen die aber gar nicht mit ein. Aber die sind oftmals in diesem Selbstverständnis, hör mal, wir sind hier so die krassen Grappler.
Ja, genauso wie Grappler, sagen wir mal jetzt BJJler oder so, der Meinung sind dann, ich kriege jede Situation im Griff, ist ja auch okay, am Boden, 1 gegen 1. Aber wenn dann der zweite ankommt und tritt dir gegen den Kopf, weil du bist ja auf dem Boden, du bist ja gerade beschäftigt, du kriegst dein Umfeld um dich herum ja gar nicht mit.
Wenn das erste Ding knallt,
genau.
Dann geht der Black Belt auf Brown Belt.
Ja.
Das zweite Ding holt dich auf Purple. Also das ist wirklich, also krieg mal 2, 3 Fäuste erstmal ab und dann versuch mal noch irgendwie klarzukommen.
Naja.
Mach keine Filme. So, weißt, ich will ja an diese Grappler-Community, ich habe auch manchmal ein bisschen Hasskick auf die, ne? Die machen doch teilweise so eine Welle, so, weißt du, mit gefärbte Haare und was, ist ja alles schön und gut, aber... Ja,
Surfer-Vibes, ne?
Nicht nur die Surfer, wir sind aus dieser Ära des Surfer-Vibes rausgekommen. Das war noch alles okay. Aber mittlerweile, die machen alle so auf Gordon Ryan-Verschnitt teilweise und haben so eine große Fresse. Finde ich eine ganz, ganz negative Entwicklung. Das ist diese Eventisierung natürlich. Wir sind, glaube ich, in einem anderen Stadium auch angekommen im Grappling als früher. Ne? Internetauftritte und irgendwie ist das alles wichtiger geworden und so. Und die Leute benehmen sich wirklich unter aller Sau. Kommt einfach mal auf euer Leben klar. Weißt du, was ich meine? Ihr macht ein bisschen Grappling. Macht man jetzt hier nicht.
Macht man
hier nicht so viel Welle.
In der Welt, wo Likes mehr wert sind als echte Freundschaften oder so, ne, ist ja halt klar, dass die so steil gehen. Das sind Role Models. Wenn du jetzt so ein Dings hast, wie heißt der jetzt hier mit den bunten Haaren in der UFC?
Sean O'Malley.
Sean O'Malley, genau. Ja. Die saßen ja dann auch bei diesem Roast hier von dem Tom Brady dabei und so. Da sind die ja... Die setzen da Trends.
Ich weiß, welche Situation du meinst, wo er sagt, was geht denn ab am Tisch?
Was hast du denn mitgebracht? Ja.
Deswegen, ich finde das auch manchmal, geht mir das total auf den Sack. Die Art und Weise finde ich eine unschöne Entwicklung. Habe ich auch gestern noch zu dir gesagt, der Fedor Emelianenko, der hat jetzt seine Doktorarbeit scheinbar geschrieben. Weiß nicht, wie echt. Weiß ich ja nicht, ne, ob der das jetzt wirklich geschrieben hat wie das da ist in Russland, weil da sind die ja oftmals auch Meister des Sports. Das ist ja nochmal ein bisschen andere Struktur, auch so was sportliche Wertschätzung und so angeht. Und auch der Vater von Khabib war ja Meister des Sports in Sambo und in Judo.
Sambo ist auch richtig der Shit. Ne?
Ja, voll, voll. Da können die, weiß nicht, ob der jetzt, der scheinbar hat der Fedor promoviert und in Bezug eben genau auf solche Sachen, Trash-Talk, und hat dann also die ethische Moral, also philosophisch, hat er scheinbar promoviert und hat dann also diese die Auswirkungen von Trash-Talk irgendwie moralisch untersucht, ethisch untersucht und zeigte sich halt auch in seiner eigenen Karriere, dass er konsequent kein Trash-Talk geführt
hat. Gar nicht. Nie. Ich bin
tagesformabhängig. Manchmal bin ich so ein Trash-Talk-Fan.
Klar, ist geil, können wir nichts sagen, aber wir müssen uns ja trotzdem vielleicht dieser Konsequenzen, dieser Verletzungen oder was auch immer, was man da ausrichtet, teilweise, und was auch zu Reaktionen führt. Wir haben ja das gesehen, zum Beispiel in der UFC mit Khabib und Conor, wie sich das entladen kann auf einmal oder wozu das führen kann, dass das Konsequenzen hat, dein Handeln. Ne? Weil die Leute, die reden einfach immer einfach ins Blaue hinein und sind sich manchmal der Konsequenzen nicht bewusst, was das bei den Personen auslöst und was das
Was bei der Familie auslöst teilweise. Deine Kinder gucken dir zu. Ja. Ne? Was soll denn da für ein Scheiß sein?
Ja. Und ich denke auch, deswegen ist es ja eher, finde ich, sowas so eine Form von Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, zu sagen, ey, ich achte drauf, was ich sage und ich achte auch meine Mitmenschen, ich achte auch meine Leute, die mit mir im selben Boot sind.
Guck mal.
Und nicht immer dieses, oder ich finde, das ist immer so, ich mache alles für Klicks, ich mache alles dafür, dass ich
das
groß werde.
Das komplette Gegenteil.
Das spielt, ist einfach entgegen der, eigentlich dem Ursprungsmythos und dem Ursprungsglauben im Kampfsport.
Das geht komplette Gegenteil, ne? Der Gaethje-Kampf gegen, das behält mir mal für Sprünge.
Javi. Holloway?
Holloway.
Ach so.
Gaethje gegen Holloway.
Ja, totalen Respekt voneinander.
Steven Gaethje, ne? Steven Gaethje.
Steven Gaethje, ne? Ja. Ist klar, ne? Der Justin. Weißt du, also die beiden, ey, die brauchten so eine Scheiße nicht, verstehst du? Die haben dann einfach über Leistung
gezeigt. Wir beide müssen auch mal Trash-Talk machen.
Wir beide müssen Trash-Talken?
Ja. Wer ist so dein Trash-Talker, wo du sagst, das ist also Meister im Trash-Talk?
Ich bin Meister im Trash-Talk, ist auf jeden Fall Muhammad Ali gewesen.
Oh, der weiß nicht,
Muhammad Ali, komm,
also da war schon ein geiler.
Muhammad Ali war schon so,
weil er sagte, Wisdom, Weisheit.
Joe Frazier ist so hässlich, da laufen die Tränen über den Kopf nach hinten, weil die nicht über sein Gesicht laufen wollen.
Chael Sonnen hat eine geile
Kompetenz. Chael Sonnen war ja auch der König des Trash-Talk. Und beide hast du denn gesehen, Chael Sonnen und wir, alle, die gegen Fedor gekämpft haben, haben gesagt, er war die härtesten Treffer, die sie hinnehmen mussten, waren von dem.
Er hat den auseinandergenommen. Ich glaube, der war auch sauer auf den. Weil der eben so einen Trash-Talk, glaube ich, auch gegen den teilweise geführt hat. Und auch diese Nogueira, war sehr lustig, ne, wo der sagte, dass die Nogueira-Brüder da den Bus das erste Mal gesehen haben.
Und wollten den füttern, ne?
Möhre füttern wollen.
Das ist wirklich das Beste. Das ist wirklich der, wie trocken er anfängt. Ja. Und wie alle wirklich zuhören, weil die denken, jetzt kommt wirklich was Ernstes.
Und der kann auch Dings.
Und der blieb ja ernst dabei.
Und der kann reden, der Junge. Ne? Ja. Der kann wirklich reden.
Chael Sonnen, ja, auf jeden Fall. Also das war ein krasser Trash-Talker, aber für seine Ära, ne? Das hat sich dann immer halt mittlerweile, Conor war dann natürlich auch nochmal ein König des Trash-Talks, aber who heutzutage funktioniert sein Trash-Talk gar nicht mehr so richtig, finde ich. Also irgendwie hat sich auch der Trash-Talk verändert.
Sobald du das erste Mal verloren hast, ne? Du kannst so quasseln und wenn du gewinnst, ist dann alles cool.
Ja.
Sobald du erst mal aufs Maul gekriegt hast und dann solche Geschichten wie, ey, ist nur Business,
ja, genau.
Weißt du, wo die Mikrofone überall sind, ne?
Ja, ja.
Dann denkst du, okay, du Pussy, was soll denn das? Ne? Dann steh auch dazu, was der gesagt hat.
Ja.
Obwohl ich der Überzeugung bin, das ist alles nur Business. Ne? Der freakt sich da halt komplett rein in dem Moment. Ne? Da geht der Adrenalinspiegel hoch und er erzählt so eine Scheiße.
Ne? Ja, aber finde ich einen Kontrollverlust eben. Und ich finde das im Zusammenhang von Kampfsport, finde ich das eben fragwürdig, ob man diese Form von Kontrollverlust wirklich...
Du bist halt Vorbild, ne?
Einmal du bist Vorbild und einmal auch im Sinne von Disziplin und allem, was dazugehört. Finde ich Fedors Art und Weise, Fedor ist halt auch einer meiner Lieblingskämpfer schon immer gewesen, ich habe auch wegen Fedor mehr oder weniger mit MMA angefangen und so, weil ich den so inspirierend auch noch vom Kampfstil einfach so effektiv fand, ne? Also das hat mich schon sehr inspiriert und auch die Art und Weise, der guckt die Gegner ja nicht mal so an und macht
diesen Stare-Down
sondern bleibt da einfach so total stoisch und danach kommt er.
Ich habe mir damals das Buch von dem geholt, ne? Ja. Das war auch so.
Ja.
Ich fand das Buch fand ich enttäuschend tatsächlich.
Ja.
Ne?
Okay.
Aber wie gesagt, Fedor selber fand ich tatsächlich auch bis einer der
Hat er das geschrieben oder?
Ja,
über ihn.
In seinem Namen, mit seinen Bildern drin. Ja. Dann,
Autobiografie oder was?
Nein, sehr gut bebilderten Trainingsbuch, Trainingshandbuch. Ne?
Okay.
Relativ dickes, ne? Da gibt es eine Sonne, die haben auch dann von Jackson. Die Bücher gemacht, so Stand-Up-Game, The Ground Game und so. Das sind alles so dicke Bücher.
Ja, und auch
viele Bilder.
Sein Kampfstil ist ja bis heute noch, finde ich, inspirierend. Und viele Sachen, die wir heute auch teilweise gar nicht mehr sehen. Also wir haben mich auch mit Les viel damit auseinandergesetzt, eben mit Fedors Takedowns. Also der High Clinch oder High Shoot. Wo also hochshooten, nicht tiefshooten, sondern hochclinchen und dann zu Boden bringen. Aus dem Schlag heraus geht das wunderbar und das kann man wirklich, das kostet nicht viel, das ist kein hohes Risiko wie der Shoot, weil man nicht unter den Körperschwerpunkt muss.
Die Verletzungsgefahr ist nicht so groß.
Genau, und man kann immer wieder loslassen und man ist halt sonst in einer Clinch-Situation und der lässt ja auch sofort los und das hat er auch immer wieder gezeigt in den Videos, loslassen und sofort wieder 1, 2, 3 und das hat er halt systematisch so umgesetzt.
Ja.
Schon geil, das schon richtig geil. Kann man heute immer noch weit, super viel
weit,
von lernen.
Weit weg von der ganzen amerikanischen Geschichte, von der Wrestler-Geschichte, wo er ja viele Wrestler auch gekämpft hat damals. Weit weg davon und deshalb war er auch ein Stück weit so erfolgreich. Davon mal abgesehen, dass er einen ordentlichen Punch hatte und eben das ordentliche Mindset. Ne?
Klar, genau. Ja, Ja, der war wirklich, also der war eine absolute Maschine, ne? Muss man einfach sagen. Ey, Fedor, unfassbar. Zum Ende hin dann ein paar Mal verloren, aber...
ey, die Besten, ey, das passiert den Besten. Irgendwann ist Feiern. Wenn du, entweder machst du so wie Khabib,
ja,
hörst auf,
ja,
und dann bleibst du auch weg.
Ja.
Ne? Und, oder du wirst irgendwann verlieren. Das ist
klar,
das Gesetz ist dann einfach. Die, da kommen Jungs nach. Ne?
Dann, ja, genau. Jungs kommen nach. Das Game verändert sich. Ne? Und ansonsten wird man auch alt und man wird es auch nach 100 Kämpfen oder ist man auch irgendwo auf. Ne?
Ein bisschen auch, ey, körperlich erstmal. Ne? Du, wirst auch, wenn du alles gewinnst, dann wirst du auch ein bisschen arrogant.
Das, ja, weil, das
weil
kommt auch dazu.
Ja. Weil diesen Geschmack von der Niederlage, die kennst du nicht halt.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Vom Geschmack zur Niederlage kommen wir zum Geschmack der Social Media. Des Kampfsports. Wir haben jetzt nur noch 15 Minuten. Also ich würde gerne noch einmal über den Auftritt von Sparta sprechen. Wir haben uns letztens in einer Folge kurz unterhalten, dass ihr das unheimlich gut meistert. Und ja, wir hatten gerade auch kurz nochmal gesprochen, dass das eigentlich so heute gang und gäbe ist. Ne? Ohne Social Media geht wirklich gar nichts
mehr. Voll. Muss ganz wichtig geworden. Ne? Also ist einmal auch, also du musst die Zeit reinstecken, aber ansonsten ist kostenlose Werbung. Du kannst natürlich nochmal bewerben zusätzlich. Das kostet natürlich, aber erstmal das zu posten und Reichweite zu erreichen, ist erstmal, kostet nicht so viel außer Zeit. Dafür auch manchmal mehr Zeit, als man eigentlich am Anfang da reinstecken wollte, in so ein kleines 40-Sekunden-Video. Aber ja, wir haben damit jetzt angefangen, seit wir in Duisburg sind. Übrigens Hochfelder Straße 2. Sparta Duisburg, Sparta Sports Duisburg haben neu eröffnet, seit jetzt ein paar Monaten, läuft super an. Wir haben oben komplett Mattenfläche, unten haben wir altes Oldschool Fitnessstudio aus den 80er Jahren, ist noch alles so behalten.
100 Kilo sind das, 100 Kilo, egal.
Das ist das, sogar die 100 Kilo da, die wirken sogar noch schwerer, weil das irgendwie so verdammte alte Eisendinger sind.
Verrostete Eisenscheiben, die sind halt schwerer als plastikummantelte Scheiben, 100%.
Und du hast den schlechteren Grip von diesen alten Hanteln.
Ja, ja,
dadurch wird das auch nochmal schwerer, die zu halten, aber richtig geil. Also wir trainieren und danach gehen wir immer pumpen mit mehreren Mann und es ist richtig coole Atmosphäre. Das ist das ehemalige, wie hieß das denn nochmal gleich? Möwius. Das ist das ursprüngliche Möwius Gym in Duisburg.
Möwius war aber auf jeden Fall bekannt.
Das war sehr bekannt. Das war ein richtiges
Pumpenstudio. So ein Hardcore-Bodybuilder-Studio.
Hardcore-Bodybuilder-Studio.
Ja,
Möwius wohl auch so abgefreakter Typ ein bisschen selber. Und da haben schon die Väter von meinen Kollegen ihre Bodybuilder-Erfolge gefeiert. Also ich habe einen guten Freund, Divan. Der ist Arzt, sein Vater auch. Und der hat damals in Duisburg gelebt. Und der hat da seine größten Bodybuilder-Erfolge gehabt. Die waren damals halt noch richtig auf diesem Arnie-Film und so, diese 80er Jahre halt. Ne?
Welcher Stadtteil ist das in Duisburg?
Duisburg-Rheinhausen. Und das haben wir unten so behalten, wie es war. Und oben haben wir halt die Geräte rausgenommen und Matten reingeballert.
Ja, unten ist auch noch der Spirit drin.
Und unten ist noch der Spirit, muss man sagen. Immer wenn wir danach sind, das hat echt sowas, wirklich. Wir machen noch Mucke an und dann
Oberkörper rund,
frei und dann einfach pumpen oder was. Und ist richtig cool.
Guck mal, in der Zeit, ne, wo alle hier so am besten wohnt, in manchen Studios,
so bitte, klinisch ist,
bitte keine Singles, sondern einfach richtige T-Shirts und so. Und dann habe ich freien Oberkörper. Dann hat schon Stammwürze auf jeden Fall. Ja.
Und wir haben jeden Tag der Woche Training, endlich mal eigenes Gym. Ne? Das erste Mal, dass Sparta ein eigenes, richtiges Gym hat.
Ja,
wir haben jeden Tag Training, Trainingsmöglichkeiten, auch freie Trainingsmöglichkeiten.
Ah, das ist schon ziemlich geil. Ey.
Ne, Kindertraining haben wir jetzt und genau, wie gesagt, neu ins Boot. Haben wir Eddie bekommen, dann haben wir nochmal Julia, die aktuell Mobility bei uns in Yoga macht immer gestern.
Welche Julia? Kunter?
Nee.
Was ist denn mit der eigentlich?
Julia Benning, die ist seit 2 Jahren oder so 2,5 Jahren bei uns in Oberhausen und die ist auch Yoga-Trainerin und die macht so Mobility, die hat aber auch spezifisch für Lutta Livre und Grappling, wenn wir zum Beispiel Aschi durchnehmen oder so, dann macht sie spezifisch mit uns dann
gute Sache.
Diese Aschi-Durchläufe oder so nochmal als Mobility-Form, so weißt du, was dann sich gut zusammengreift einfach. Ja, und das ist für uns sehr wichtig gewesen, auch als Eddie dann dazu kam, was alles irgendwie organisch ineinander greift. Also ich meine, mit Les und Kalle sind wir eh in einem sehr engen Verhältnis einfach, wo die Schule ja eh so nah aneinander ist. Mhm. Und das Gleiche, sage ich mal, versuchen wir auch jetzt mit dem Eddie und dem Sparta MMA so mehr oder weniger zu gewährleisten. Ist ja wirklich auch, sage ich mal, durch dieses Trainieren von Bärnackelfightern, Fighterinnen und von KOTS, passt das einfach gut zusammen. So.
Ja, klar, denke ich mir.
Ja, und vom Auftritt jetzt, Social Media, merkt er schon, dass das gut ankommt und dass da wirklich die Resonanz und das Feedback gut ist?
Auf jeden Fall. Das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Die Resonanz ist super auf die Videos und ist natürlich ein Haufen Arbeit. Mussten uns am Anfang da richtig reinfuchsen. Also ich habe einfach dann angefangen, so sage ich mal, Sachen mitzunehmen, aufzubauen und so, mussten uns erstmal rantasten. Haben dann angefangen, Sachen aufzunehmen, Les zu interviewen, Trainingsvideos aufzunehmen, die zu schneiden, Musik drunter zu legen.
Das Problem ist, das machst du nicht mal einfach so nebenher.
Du musst es kontinuierlich auch machen. Ne?
Genau, ja, du machst das halt nicht nebenher. Du nimmst ja richtig Zeit dafür.
Genau.
Wie gesagt, wie bei Octagon, da rennen die Typen rum, da 3 Teams mit Kameras und nehmen alles auf. So, und daraus machst du dann irgendwann, da bist du ja noch nicht fertig, da machst du dann irgendwann...
Es ist der Standard heutzutage. Jedes Unternehmen, jede Firma, jedes Event braucht halt seine Social-Media-Leute, die dann da halt Reels erstellen. Halt, ne? Das gehört dazu. Das ist halt ein zusätzlicher Punkt, der natürlich mehr Werbung, mehr Reichweite erzeugt. Aber es ist auch jetzt das State of the Art. Also das ist eine Arbeit, die man früher nicht machen musste. Man hat natürlich auch was davon, aber es ist ein zusätzliches Arbeitsfeld, was sich da so gebildet hat. Und ich bin jetzt froh, dass der Kevin jetzt mehr oder weniger das überwiegend übernommen hat. Ich habe das am Anfang mit angeleitet so und habe das so mit in Gang gebracht und der Kevin hat das jetzt übernommen. Da bin ich auch froh drum, weil es nimmt echt viel Zeit in Anspruch. Kevin allein an der Kamera, genau.
Was ist bei euch? Was mit Social Media mäßig?
Macht der Stefan bei uns.
Ja? Also einmal im halben Jahr.
Tatsächlich. Ich frage auch die Jungs immer, wie kommt ihr auf uns? Ne? Weil irgendwie sind wir ja seit er den Instagram-Auftritt übernommen hat, passiert da gar nichts mehr. Wenn ich immer anschreibe, ich sage, hier, mach mal Content. Ne? Aber das ist so.
Ja, ich meine, Instagram ist halt ein Marketing-Tool.
Ne? Habt ihr nicht so irgendwie ein Junges oder so, der das dann so, sage ich mal,
müssen wir so machen.
Weil es gibt Leute, also ich, für mich war das auch nochmal, ich bin ja auch gar nicht diese neue Generation, die so auch allein mit dem Handy so einfach und schnell vorankommt, muss ich sagen, das dauert bei mir alles ein bisschen länger auch, ne? So einfach ist das gar nicht. Und ich finde, wenn man jetzt jemand ganz Junges, ist am besten eigentlich für so einen Job, weil das ist für die organisch einfach, ne? Ja, die sind das gewöhnt, die haben ganz andere Arten und Weisen. Ich halte das Handy auch so und tippe dann mit einer Hand. Ich meine, weißt du, das ist halt so, und die sind halt schneller teilweise. Wir
sehen ja so, ne?
Deswegen sind es
300 Anschläge, nur mit einem Daumen.
Ich denke, das wird etwas sein, was in der Zukunft also für alle, für jedes Unternehmen und für jede, weil auch Kampfsportgruppe irgendwie so einen Typen geben wird, der Social Media macht. Ne?
Ja, wir hatten damals das Thema, deswegen kam ich da jetzt drauf, Social Media, weil damals der Jiu-Jitsu-Verband Deutschland, da hatten wir drüber gesprochen und dann hat er sich bei uns gemeldet und hat gefragt, ob wir irgendwelche Lösungen haben, so für, weil du hattest gesagt, da war die Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft hier in Gelsenkirchen und keiner hat was mitbekommen. Also da war nichts. Du hast nur mitbekommen.
Im Schürenkamp.
Wie?
War die Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft.
Frank Kuczynski war da und du hast nichts an Werbung mitbekommen.
Aber richtiges Jiu-Jitsu.
Jiu-Jitsu. Mhm. Also richtig, nicht BJJ, nicht Jiu-Jitsu. Und Dennis Kran, kennst du den aus Berlin?
Der hat Schwarzgurt, ne?
Der hat Schwarzgurt. Glückwunsch. Im Braungurt hat die, im BJJ, aber also IBBJF oder was, hat die echt alles weggemacht, ne? Alles.
Aber die haben ja auch viel schon gemacht, natürlich, das war jetzt, die hatten nicht so die, also dieses Jiu-Jitsu zum Beispiel, der Dings kommt ja auch von da, der, wie heißt denn der jetzt Champion ist, der den Volkanovski K.O. geschlagen hat? Ilya Topuria. Der mehr oder weniger kommt auch aus einem klassischen Jiu-Jitsu, ne? Das hat er auch als erstes so gelernt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Einige Sachen, die sind ja fast gleich wie
wir hatten mal einen Jungen vom Bushido Rio in Erle, der war bei uns, der war schon weit vorne dann, ein Jugendlicher, der war richtig gut. Der war hat echt nur so kleine Sachen jetzt ändern müssen. Kam leider nicht, zwei, dreimal da, kam dann aber nicht mehr.
Schade. Ja. Ne? Solche Leute.
Wir haben letztens einen aus Polen gehabt, vom Berserk-Team, ne? War da. Ne? Und der Mann war richtig gut. Ey, so ein Schlacks, so groß wie er, aber hat nur die Hälfte gewogen. Aber wenn der Ground and Pound gemacht hat, der konnte aus dem Stand ja aufs Maul hauen. Wenn du da gelegen hast, da war nicht viel mit Open Guard Spiel. Ja. Der hat richtig reingeknallt.
Ja, geil. Also wie gesagt, ich bin ja auch so, ich bin zwar technikaffin, aber gerade was das so angeht, ne, die neueste Methodik, wie du Reels schneidest und so, das ist auch für mich manchmal noch echt.
Ja, obwohl du machst ja echt einen guten Job.
Ja, aber trotzdem musst du da viel Zeit auch rein.
Du hast, du hast zwei 16-Jährige, die können
ja die musst du ausbilden, stimmt, ne? Die musst du halt machen lassen.
Stimmt, eigentlich schon. Müsste ich gleich mal drauf anhauen. Ja, wie gesagt, wir haben eine 1,5 Stunden jetzt gequatscht.
Haben wir schon.
Ja.
Haben wir schon. Das ging ruckzuck um. Ja. Natürlich steht eine Einladung zum dritten Mal wie immer offen.
Ja, weil ich kam noch nicht mal durch mit der Soziologie. Also ich habe jetzt ist der Einzige,
ne? Ja. Der ist kein Moderator, hat aber Moderationskarten, weißt du?
Ja. Ich will auch die hattest du letztens auch schon, ne?
Ich hatte die letztens auch schon, das sind neue zwar, habe ich neu geschrieben, aber selbe Arbeit natürlich, hatte die dann nicht mehr. Irgendwann habe ich die weggeschmissen oder so. Nach dem letzten Mal und habe mir da jetzt nochmal geschrieben, weil einfach, also ich kann das natürlich eigentlich auch ein bisschen aus dem Kopf machen, aber es gibt mir nochmal so Sicherheit. Nein,
das macht mir ist aber auch ein komplexes Thema.
Es ist auch ein komplexes Thema, so komplex ist, sage ich mal, diese Bachelorarbeit auch nicht.
Ey, wenn du das aufgeschrieben hast, ist es meistens so, dass du es gar nicht mehr brauchst. Wenn du dir vorher noch einmal aufgeschrieben hast, brauchst du es meistens nicht mehr.
Mhm. Normalerweise, ne, wissenschaftliche Vorträge hast du so eine Dingenswand halt, ne, wie heißt das, so eine
also zumindest
PowerPoint-Tafel, ne?
Ja, oder Whiteboard. Ja, ja.
So lässt sich das auch eigentlich besser verstehen. Wenn man das nur erzählt, ist es auch ein bisschen schwer. Wenn man die Sachen dann dazu da stehen hat, dann fällt es nochmal ein bisschen einfacher. Oder vielleicht irgendwelche Sachen dazu zeigt und dann dessen nochmal erklärt.
Aber wenn Leute jetzt speziell darauf nochmal irgendwie zurückgreifen wollen, gibt es da eine Möglichkeit für die?
Dazu noch nicht. Ich werde vielleicht mal irgendwann das nochmal aufgreifen. Also eigentlich habe ich Bock nochmal dazu was zu machen, da kann man, wie du sagst, auch verschiedenste Sachen zu machen, unterschiedlichste Felder kann man da abdecken, der Kampfsport, es gibt ein Journal in Deutschland, das immer wieder zu Kampfsport publiziert, da kann man versuchen mal irgendwas unterzubringen, ich werde das auch nochmal irgendwann verbessern und auf ein paar Seiten zusammenfassen, vielleicht kann ich das irgendwann publizieren mal.
Ich sag mal so.
Ja, seine Tochter arbeitet beim Verlag.
Und dann kann man das lesen.
Ich sag mal so, ne? Du beackerst ja gerade ein Feld, was noch keiner beackert. Im Moment, im Moment bist du noch Pionier, ne?
Das stimmt.
Das macht jetzt im Moment.
Naja, Michael Stark, wie gesagt, im MMA, hat er geschrieben.
Das macht voll Sinn. Das ist aber dann einer. Ne? Ja. Ist einer.
Ja.
Also von daher.
Das ist ein ganz unbeforschtes Feld.
Nee, deshalb kommen wir ja auch nicht an die Millionen hier, ne? Weil wir jetzt auch so ein Feld beackern, was auch sehr speziell ist, ne? Kampfsport.
Ne? Total, super kleines.
Ja, genau. Eigentlich. Ganz kleine
Welt. Also die wird ja jetzt so groß, das finde ich ja so spannend. Das ist ja für mich das zweite Mal. Also einmal war ich im Hip-Hop, als es sehr klein war und war dabei, als es so Mainstream geworden ist, riesig geworden ist. Und jetzt erlebe ich das im Kampfsport seit einigen Jahren. Mal gucken, wie sich die Welt hier noch so entwickelt. Ich finde, Deutschland hinkt immer noch ein bisschen hinterher. Wenn wir jetzt heute Abend sehen, Leon Edwards, Tom Aspinall, Paddy Pimblett.
Der Typ, ey, wenn der Off-Season ist, ne, kennst du den gar nicht. Alter, der ist ja aus wie der Marshmallow-Mann.
Ja.
Das gibt das gar nicht. Was der abnimmt. Wenn der keinen Sport mehr macht, dann
wird der richtig fett, ne?
Der 130 Kilo.
Ja, hab ich gesehen.
Das ist heftig.
Hab ich richtig gesehen. Willkommen zum Ende.
Alles klar.
Wie immer, Empfehlung. Hast du irgendwelche Empfehlungen?
Lass mal den Nader reden.
Ja? Hast du Empfehlungen?
was habe ich für Empfehlungen?
Kann alles sein, weißt
du. Ich würde dasselbe nochmal empfehlen, was du letztes Mal empfohlen hast, weil das gucke ich nämlich gerade. Und zwar ist das die Wu-Tang Clan Saga.
Und?
Alter, das ist richtig geil. Man kriegt da richtig geile Einblicke in das Leben von den Jungs. Was ich finde das so faszinierend, wie die das dargestellt haben. Und diese Verbindung, und das ist, finde ich, so krass, die Verbindung von Trauma und Kognition, also Kognition im Sinne von musikalischen Gedanken, die der so entwickelt hatte, der RZA. Finde ich wirklich, haben die super krass dargestellt. Diese Schläge vom Vater und so, und dann hört er das als Beat. Und
mit dem Bus, ne? Mit dem.
Ja, ja.
Bist du denn schon durch?
Nein.
Wie viele Staffel bist du?
Ich bin gerade erst angefangen.
Ah, okay. Ja. Weil hinterher, wenn so wirklich alles zusammenkommt, dann schätzt du das auch wert, wie viel Mühe und Zeit und er da reingesteckt hat, um alle Jungs zusammenzuhalten.
Ja,
weil er wirklich diesen Traum hatte, wir kriegen das alles hin. Ja. Nur schenkt mir jetzt ein paar Jahre eurer Zeit.
Ja.
Schenkt mir nur ein paar Jahre eurer Zeit und ich mache euch reich. Ne? Also quasi so in dem Sinne.
Und das ist auch immer schwer, natürlich bei so Jungs, vor allem wenn die wild sind, so ein Vertrauen zu schaffen dafür. Ja. Hört auf mich, glaub mir, ich habe den Plan. Das ist ja auch beim Kampfsport als Trainer manchmal so. Kommt auch noch in der Forschung vor, dass du manchmal gegen Widerstände ankämpfst. Also natürlich, die Position des Schülers ist natürlich die ist besetzt von Gehorsam. Aber es gibt auch immer dieses Störenfrieden-Dasein so, ne? Von einigen.
Völlig, ja.
Und da ist die Frage, finde ich auch jetzt für mich, seit ich jetzt seit einiger Zeit, jetzt 2 Jahren oder was, Trainer bin, wie gehe ich damit um, ne? Weil man kriegt auch oftmals Widerstand von Leuten, die einem sogar, die eher, mit denen war ich vielleicht noch Blue Belt, bin jetzt Brown Belt oder so, und manchmal entstehen da Widerstände so, ne? Gegen ja, die ja, Technik ja. oder was auch immer, oder gegen was
grade, du beibringen willst. Gerade, wenn du mit jemandem mal auf dem gleichen Level warst und die kommen genau, später und genau, du bist dann höher und genau, die dann nicht genau. mehr, dann hast du dann öfter, weil nach dem Motto, Alter, ich habe dich früher damals genau. so oft weggemacht, ey, genau.
so was ist jetzt? Warum soll der mir jetzt da was an der Stelle zu sagen genau. haben? Ne?
Ja, und wir wissen ja beide, ne? Ich muss nicht der beste Kämpfer sein, um ein guter Trainer zu sein.
Hast du Empfehlung?
Ich gucke mir gerade an mit Anthony Hopkins so eine Rom-Serie. Ich weiß nicht mehr den Namen.
Rom?
Ne? Ja, der spielt da einen Kaiser. Der war früher Esel.
Ach so, ja, ich glaube, ne? Ausschnitt gesehen.
Ist scheiße, guck dich halt nicht an. Ich mache noch Prime Werbung wie Sau. Ich habe jetzt drei Folgen durch. Langweilig. Naja, ist nix.
Ja. Nee, ich habe momentan gar nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich gehe heute Abend in Deadpool und Wolverine rein mit meinem Sohn.
Hör mal, du hattest immer so mit Deadpool irgendwie eine Affinität, ne? Mhm. Kann ich mich erinnern noch, wo wir auch noch bei Sparta und so Gelsenkirchen und so waren, ja.
Ja, ey, ich habe damals die Deadpool-Comics gelesen, da war Ryan Reynolds noch gar nicht im Gespräch. Jo. Also da habe ich damals, haben wir letztens drüber gesprochen, da habe ich damals schon gesagt, da müsste man einen Film drüber machen. Man müsste auch jetzt mal langsam Film mal wieder machen über Masters of the Universe, weißt du, so He-Man.
Komm. Gab's. Auf Netflix gab's irgendeine...
Ja, aber so eine animierte Scheiße.
Ja, so eine animierte
Sache. Nee, ich meine jetzt so...
Film, meinst du? Also
kommt, einen richtigen Film.
Denke ich auch, die machen doch jetzt alles immer ein Revival. Genau. Alles nochmal rausholen.
The Rock als He-Man.
Hast du den damals mal gesehen? Ja, da war ja Dolph Lundgren He-Man. Da war ja erbärmlich.
Scheiße. Skeletor hat da Augen drin gehabt und so. Ja, muss schon richtig geil rüberkommen. Aber überleg mal, wenn The Rock auf so einen fetten Battlecat reitet, ey. Und dann mit der heutigen Technik schon Zucker.
Ja, ich hatte auch so eine He-Man-Figur, hatte ich auf jeden Fall auch. Aber ich finde das auch nicht schlecht, insbesondere auch in Bezug nochmal auf Wu-Tang, auf diese Serie, weil ich finde das schade, auch in Bezug auf Fedor, aber auch in Bezug auf immer wieder, finde ich es gut, die Wurzeln zu wertschätzen, zu gucken, wie war das. Weil die Leute heutzutage, die tragen alle einen Hip-Hop-Style. Das ist dieses... wo man spricht, ne? Cultural Appropriation, sagt man so, ne? Die sehen jetzt alle so aus, die tragen das alle, aber wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, okay, ich gebe auch den Leuten Respekt, die diese Welt erschaffen haben und hart dafür gearbeitet haben und irgendwie Scheiße erlebt haben, von Anfang an ganz schlechte Bedingungen hatten, da muss man ein bisschen wertschätzen, finde ich, weil da muss zumindest einmal angucken, finde ich für jeden, der jetzt heutzutage Hip-Hop hört, Pflicht.
Ich bin ja so ein Arsch, wenn ich irgendwie einen Jugendlichen oder jemanden sehe mit einem T-Shirt, der kann Nirvana sein oder Ice Cube oder so, dann frage ich direkt, sag mir mal deine drei Lieblingssongs. Ja. Und wenn du dann merkst, wie?
Also genau wie Ramones. Ramones ist keine T-Shirt-Marke, das ist eine Band.
Direkt bloßstellen. Du musst die Leute direkt bloßstellen.
Ja, finde ich eben kacke. Also finde ich total so, dass... Das macht das so von innen hohl, die Kultur. Wenn man nicht weiß, sage ich mal, was ist alles bis jetzt passiert, was ist so die Geschichte, wie ist das bis jetzt hierhin gekommen, dass es jetzt so ein Festival gibt, Splash oder was auch immer, dass Hip-Hop so groß ist, hat mit ein paar Typen aus, weißt du, aus The Bronx, aus Brooklyn zu tun, die da irgendwie so einen
angefangen
haben, irgendeinen Scheiß zu machen, an so einem Turntable. Und Leute angefangen haben, sich dazu zu bewegen und dazu Sprechgesang aufzunehmen.
Deswegen
und heute sind wir hier.
Deswegen
ich
haben
lebe
ja,
davon.
Deswegen haben wir
ich
jetzt
verdiene mein Geld dadurch. Also, und auch alle meine Jungs, mit denen ich abgehangen habe, die verdienen ihr Geld dadurch, dass irgendwelche Leute aus New York, New Jersey angefangen haben, irgendeinen Scheiß zu machen, durchzudrehen und zu tanzen und zu rappen.
Deswegen haben wir jetzt alle auch gefeiert, als Kendrick Lamar mit Not Like Us rauskam. Ne?
Ja, absolut. Das
ist mal wieder so...
Das war wieder Hip-Hop.
Hip-Hop, wie er sein soll, weißt du? Aussagen und nicht... schon geil. Leute, ey, alles wir klar. haben jetzt eine Stunde 40, bevor die Kameras jetzt überglühen und ausfallen wieder. Nade, war mal wie immer eine Ehre,
ey, dass du da warst. Für mich auch super Spaß gemacht. Ey, die
auch
Zeit
du?
Geht immer so schnell um hier.
Ja, ist heftig. Ne? Chris, bald wieder im Urlaub, wie immer.
Bald wieder im Urlaub, ja mein Gott.
Und,
ey, du bist nur im Urlaub, Alter.
Ey, Alter, letzter Hinter hat keine Taschen.
Ja, aber du machst alles richtig, sagen wir mal so.
Ich habe jetzt bald meinen Scheidungstermin. Im Moment kostet alles nur die Hälfte, danach kostet alles das Doppelte. Da werde ich ein bisschen ruhiger werden müssen.
Ja, gib Gas.
Also von daher.
Ja, Leben ist kurz. Leute, bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder.
Bis dann.
Haut rein. Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.